Das ist der Fernschuss-Podcast.
Honorar und Schwanzhaare! Erste Chance, drin das Ding.
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Musiala, gerade eingewechselt, Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder. Fernschuss Podcast 2024-25, die erste Vorbereitungsepisode. Und ja, ich bin nicht alleine, denn auch Tobi und Jakob sind mit am Start.
Yes, sir. Was Season 24-25, let's go.
Hype. Ja, auf geht's.
Wirklich. Ich hab nicht Bock,
eine Woche Pause hat sich schon wieder maximal komisch angefühlt.
Ja.
Deswegen sind wir jetzt nochmal extra hyped für diese Episode. Und zwar, ich habe das Intro gemacht und wie der eine oder andere sicher auf Instagram auch schon gesehen hat, habe ich einen kleinen Sticker hochgeladen mit einer simplen Frage, oder einer simplen Vorgabe, auf die ihr Fragen stellen konntet. Und zwar immer mit dem Anfang, wer von euch dreien? Und keine Ahnung, ich habe als Beispiel, glaube ich, genannt, wer von euch dreien läuft die 100 Meter am schnellsten? Oder wer von euch dreien ist der beste Kickbase-Manager? Oder einfach in diesem Stil. Und da sind super viele Sachen reingekommen. Also da schon mal richtig großes Dankeschön. Ich glaube, über 80 Einsendungen war das. Ich habe mich auch sehr schwer getan, viele dann halt nicht zu nehmen, weil ja, da echt coole Sachen bei waren. Und zwar hatte ich mir das so vorgestellt, und da brauche ich eure Hilfe dann auch noch. Wollt ihr beide das dann beantworten, wenn ich dann von drei runterzähle? Also ich wollte das so machen, dass dann halt jeweils der Name genannt wird, von dem, den man denkt, zu dem passt das am ehesten von uns dreien. Oder soll ich da auch mitmachen?
Ey, du machst auch mit. Machen wir schon zu dritt das Ganze, ja.
Ja. Also man kann es einfach sagen gleich, oder? Weil ich mit runterzählen bei Ding ist delayed, glaube ich, dann ist ja. Das immer so verzögert.
Okay.
Ich meine, wir können ja unsere Meinung behalten. Wir müssen nicht, also, wenn dieser also,
was
Meinung
wieder, bleibt. Lassen wir uns wieder beeinflussen.
Jakob lass sagt einfach dann, okay, starten.
Ihr habt schon die anderen Namen gesagt, jetzt möchte ich aber noch den letzten auch noch mit dem Namen. Ja, okay, ich hab mir 10 Sachen rausgesucht. Wenn es zu lange dauert, dann kürze ich das ab, aber wir gucken mal, wie es reingeht. Und zwar, das erste ist, noch sehr fußballbezogen, wer von euch dreien würde am meisten Geld für einen garantierten Ligasieg ausgeben?
Oh, ich weiß nicht, das ist voll schwer. Also mein erster Gedanke war ich, aber ist es dann so geil? Also wenn ich quasi jetzt, wenn jetzt hier fliegt so eine Fee vorbei und die sagt, yo, Guido, zahl mir mal 50.000 und dann wirst du garantiert Meister, ist es dann am Ende geiler, Meister zu werden.
Das weiß ja keiner.
Ja, ich würde trotzdem ich sagen.
Ich hätte auch dich genommen.
Ja, hätte auch Tobi genommen.
Ja, ich glaube, du bist zu geil darauf zu sagen, dass du Meister bist.
Das kompetitive Schwein hier.
Ja, mir wäre es, glaube ich, auch zu unbedeutend, das sich erkaufen zu können.
Ich glaube, euch ist es einfach egaler als mir. Also ich glaube, ich wäre da wirklich am schlimmsten.
Ja. Achso, das kam übrigens von Jonas Zettele. Das nächste ist von Benjamin Keding. Und zwar, wer von euch dreien hat die beste Nase für Under-the-Radar-Spieler?
Also ich nicht. Ich glaube, bei dem Output, den ich habe, so viele Spieler, wie ich empfehle, sind zu wenig dabei, dass ich sagen könnte, ey, ich bin schon ein krasser Dude für Under-the-Radar-Stuff. Also nee, ich auf jeden Fall nicht.
Ja, du greifst halt auch oft als Empfehlung die obvious Shouts auf, ne?
Also, das ist nicht richtig. Ich habe eher so Sachen, die dann todes-edgy sind, die überhaupt nicht aufgehen.
Ja, okay.
Ist schwer zu sagen irgendwie, weil, also, ich kann mich halt an keine Folge erinnern. Also, wir haben auf jeden Fall Under the Radar schon öfter gehabt, aber ich habe keine Beispiele mehr im Kopf.
Ich würde mit Jakob gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Jakob ist da gut drin.
Ich würde mit Paul gehen.
Ich habe das Gefühl, Paul ist besser bei Teams. Paul ist besser darin, so Gesamtdynamiken zu erkennen. Aber bei Einzelspieler bin ich irgendwie knapp bei Jakob.
Hätte ich auch gesagt. Aber... Das ist doch. Ja, lassen wir so.
Okay, dann passt doch, ist wieder Überzahl, dann ist ja gut.
Sehr gut.
Ja.
Jetzt wird es wahrscheinlich kontrovers. Wer von, oder das hat General Relativity geschrieben. Wer von euch drei hat das beste Allgemeinwissen?
Boah. Also ich auf gar keinen Fall. Ich auf gar keinen Fall.
Also wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und schon gut, aber glaube ich da nicht komplett gut genug oder lang genug oder intensiv genug, dass man das so gut beantworten kann. Ja,
weil auch wenn wir jetzt,
ich würde einfach Paul sagen,
liebe Zuhörer, so am Ende klar, also bei uns wird nicht nur über Kickbase geschnackt, aber Fußball und Kickbase ist halt schon immer so ein bisschen der Fokuspunkt bei uns. Ja. Oh, ist schwer.
Wir haben halt so unsere unterschiedlichen Fachbereiche, in denen man sich halt auskennt. Ja. Ne? Also, keine Ahnung, wie so der Sport- und Mathelehrer sich für seine Sachen auskennt und der Deutsch- und Geschichtelehrer seine Sachen kennt. Ist halt irgendwie.
Ja, wir hatten sehr viel, wenn wir was gemacht haben oder auch hier im Podcast über Länder und Geografie und da bist du ja komplett im Klang, also Paul. Ja. Und da wir da so einen großen Fokus drauf haben oder hatten auch bei Codenames und so irgendwie schon relativ häufig über solche Sachen, dann würde ich einfach mit dir gehen, weil den Bereich haben wir schon öfter gehabt dann.
Ja, ich glaube, halt ich Paul. Knapp.
Ich gehe trotzdem mit Jakob, ich kann mich da nicht sehen. Das ist übel cringe. Okay, dann als nächstes. Vom Matze aus der Champions League. Wer von euch dreien gewinnt kommendes Jahr die Champions League und warum ist es auch irgendwie keiner von uns dreien?
Ja, wir können erstmal sagen. Ja. Wir können erstmal sagen, für die Zuhörer, die schon oder die jetzt die erste Saison dabei sind, wir haben zwar immer im selben Ligensystem gespielt, aber noch nie in einer gemeinsamen Liga. Paul und ich spielen seit Day One in einer Liga oder seit dem Beginn der YouTube-Ligen. Und Jakob ist jetzt back-to-back-to-back aufgestiegen und ist jetzt auch in der KG Champions League dabei. Das heißt, nächstes Jahr werden wir alle drei gemeinsam in einer Liga spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich würde behaupten, dass wir alle drei gute Manager sind. Ich denke, alle drei sind auch, also es würde bei keinem jetzt voll das Riesenwunder sein, wenn die das Ding gewinnen. Wie gesagt, Jakob, dreimal Back-to-Back aufgestiegen, jetzt in Liga 1 Meister geworden letztes Jahr. Paul war in der ersten Saison Zweiter, ich in der ersten Saison Erster und sonst waren wir auch immer relativ nah beieinander. Außer vor 2 Jahren, da hatte Paul eine Freak-Season, da ist er fast abgestiegen, aber das kann immer mal passieren. Keine Ahnung. Ich kann wirklich ehrlich nicht sagen, wer von uns am höchsten finishen wird. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Es kommt drauf an, wer am Anfang diesen einen Lucky-Kauf dabei hat und wer nicht. Aber wirklich perfekt vorhersagen kann man das ehrlich nicht, weil wir wirklich alle drei gute Manager sind.
Ja, ich glaube, ich wäre da eher so auf Platz 3. Gehe ich mal von aus. Einfach weil ich auch schon jetzt ins vierte Jahr der Champions League gehe und aus so viel habe ich jetzt gefühlt auch noch nicht gerissen. Deswegen. Bin mal gespannt, was die Leute machen, die jetzt aufgestiegen sind.
Und also ich auch sehr. Weil wir haben drei absolute Freaks nochmal in die Champions League bekommen. Also jetzt haben wir wirklich eine gottlose Liga. Das ist nicht mehr feierlich, Mann.
Ja. Wird schwitzig. Ich würde aber mit Tobi gehen, glaube ich, weil er schon mal gewonnen hat und auch durch YouTube so viel Zeit reinsteckt. Schon, keine Ahnung. Also kann man natürlich nicht sagen, ist knapp, aber wenn ich einen picken müsste, dann glaube ich Tobi.
Jetzt habe ich hier den Paul-Moment. Ich werde mich garantiert nicht selber nehmen, deswegen nehme ich Jakob.
Ich möchte dich Tobi nehmen, weil du schon Meister geworden bist.
Nimm dich einfach, dann haben wir einen Stech.
Ja, okay. Ich nehme mich, nein, da kann ich, also das macht ja gar keinen Sinn.
Aber Jakob, no pressure. Also ja, Paul und ich tippe mich als Meister, aber no pressure an der Stelle, ne, natürlich.
Ja, natürlich dann Meister hinter Matze. Das sei noch gesagt.
Ja, dann Podcast-Meister.
Dann als nächstes die Frage von Stefan 4SS4. Der fragt, wer von euch dreien ist denn der beste Koch?
Oh. Ja, gib mir Prime-Koch Tobi vor 2 Jahren, dann nehme ich mich confident selber. Mittlerweile würde ich Jakob sagen.
Mittlerweile würdest du confident Paul sagen, ne?
Nee, Paul nicht. Paul absolut nicht. Sorry, nee. Also ich nehme Paul bei vielen Sachen, aber beim Kochen nehme ich Paul garantiert nicht.
Nein, safe
Jakob. Ich würde mich auch sogar da selber nehmen.
Ja, das ist auch fair. Dinge. Das ist ehrlich fair.
Auch gegen Prime-Tobi hätte ich mich genommen, glaube ich.
Prime-Tobi war schon krass. Also Prime Tobi da war ich ja mit meiner Ex zusammen, so, da habe ich jeden Tag gekocht und jeden Tag was anderes. Viele Sachen ausprobiert, da war ich auch sehr von meinen Kochkünsten überzeugt. Mittlerweile Meal preppe ich jede Woche einfach nur gefühlt Hühnchen, Reis, Gemüse und bin Happy Man. Deswegen, also meine Kochkünste haben ordentlich abgebaut, muss ich fairerweise sagen. Deswegen ganz klar Jakob.
Ja, die Frage besonders aktuell sehr obvious. Das war die Hälfte und es geht ja doch einigermaßen schnell, deswegen machen wir die anderen fünf eben auch noch schnell. Let's go. Als nächstes von Marcel. Wer von uns dreien überlebt am längsten in einer Zombie-Apokalypse?
Das hat mir schon mal irgendwas Einstiegsfrage.
Ich weiß ja nicht mehr,
was das
war. War das nicht, wer überlebt von uns auf einer einsamen Insel am meisten? Am längsten?
Nee, es war Zombie, glaube ich.
War es echt Zombie auch?
Ja, aber es war, glaube ich, ein Film oder Spiel oder so ein bisschen.
Ja, ja.
Weil dann haben wir gesagt, dass du überlebst, weil du der größte Star hier bist und der kann nicht sterben.
Stimmt, wer würde in einem Horrorfilm am längsten überleben?
Ja, genau sowas, ja.
Also wenn es wirklich hart auf hart kommt zu einer Zombie-Apokalypse, ich bin die größte Pussy, die ihr euch vorstellen könnt. Also ich auf gar keinen Fall. Und mein erster Instinkt ist, Jakob würde anfangen, probieren mit den Zombies das mit Worten zu lösen. Deswegen bin ich ganz klar bei Paul. Paul überlebt am längsten. Der hat auch mit Marcel trainiert. Marcel wäre sowieso der größte Freak, der würde gefühlt alleine gegen alle überleben. Deswegen Paul.
Ja. Ich habe da keine
gute Argumentation.
Ich habe keine gute Argumentation, deswegen sage ich auch, ich habe es voll so drauf fair, gegen Zombies.
Jakob und ich sind so lieb.
Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr obvious. Dann Jonas D. 1986 mit meiner absoluten Lieblingsantwort. Wer von euch dreien würde seine Schwiegermutter gegen Musiala für Marktwert tauschen?
Was? Gut, dass keiner von uns eine Schwiegermutter hat.
Jetzt sind wir hier der Single-Podcast. Ja, also jetzt ist
schwierig. Ja, ich weiß, aber ne, ich glaube,
ich will schon machen.
Ja, Alter, sofort dann, hä? Das ist gar keine Überlegung. Gib mir Musiala, Alter. 100%.
Nimmt sich jeder selber, oder?
Boah, falls irgendwann meine zukünftige Freundin das hier hört, liebe Mama, ich hab's nicht so gemeint.
Clip.
Aber Musiala ist halt schon krass. Also da musst du leider durch. Deswegen bei mir auch Safe Call. Instant. Würde ich sofort machen. Let's go. Ich mach noch ein Schleifchen an ihren Kopf so. Hier, komm bitte. Ne?
Paul, du musst auch noch sagen.
Ja, dann nehme ich auch ich, wenn ihr das schon gut. So. Ich bin da auch überzeugt. dann als nächstes der Firsty. Wer von euch dreien würde den entscheidenden Elfer am ehesten in die Walachei in den achten Stock jagen?
Mann, ich habe richtig bei den ersten drei Wörtern, habe ich richtig gemerkt, wie bei mir so innerlich so Hype hochsteigt, weil ich jetzt dachte, wer wird den entscheidenden Elfmeter verwandeln? Und ich war so ready, direkt ich zu sagen.
Vielleicht bist du zu confident, damit du daneben schießt, kann ja auch sein.
Ich bin ehrlich ein krass guter Elfmeterschütze. Wir haben auch regelmäßig mit der Hobbymannschaft an so Elfmeterturnieren teilgenommen. Shoutout und beziehungsweise Grüße an alle, die das auch haben. Ich habe gehört, dass es gar nicht so verbreitet ist, so Elferturniere. Im Saarland gibt es das auf jeden Fall. Immerhin eine Sache, die Saarland gut hat.
Das ist so wie die Tagesschicht bei euch. Die gibt es auch nur da.
Mittagsschicht. Mittagsschicht. Auf jeden Fall hatten wir das letzte Elferturnier, das ich gespielt habe. Da habe ich insgesamt 32 Elfmeter geschossen und habe jeden einzeln verwandelt. Also ich bin schon wirklich ein guter Elfmeterschütze. Deswegen ich nicht.
Ich hätte auf jeden Fall Angst davor, aber also wenn das irgend... Was war nochmal das Ambiente? Irgendwie einen entscheidenden, aber...
Den entscheidenden Elfer.
Also ich bin so safe bei Paul, weil Paul wird wieder den absoluten Sledgehammer auspacken und das Ding wirklich mit 30 Milliarden km wegbollern. Und dann die Kette auf den Boden spannend. Werfen mit der Explosion.
Hey, zur Verteidigung. Ich habe früher in der Mannschaft, war ich auch immer einer der Elferschützen und ich habe auch... Wenn ich geschossen habe, habe ich auch getroffen. Aber wenn ich auf den Gedanken komme, weiß ich nicht, jetzt nicht den Safe-Elfer auszupacken, irgendwo links, rechts in die Ecke oder so, sondern einfach wirklich draufzuhauen, was ich am besten kann, dann könnte es passieren, dass er am weitesten drüber fließt.
Also hast du überzeugt, Paul?
Ich bin bei Paul. Wir haben nur eine Fußball-Challenge als Sample-Size und da würde ich dich nehmen. Deswegen, Paul.
Ja, dann brauchen wir noch eine. So, die vorletzte von MLXD.
Ja, Paul, du musst auch sagen, wenn du nimmst.
Ja, ich nehme mich auch selbst.
Stark. Okay.
Wer von euch dreien kann am meisten essen? Jetzt dürft ihr euch streiten.
Ich.
Ich würde auch mich nehmen.
There's only one answer. Ich.
Nee. Ihr würdet euch beide selbst nehmen?
Ja, safe.
Oh, Alter.
Ich war auch schwerer als
Nein, wir können keine Food Challenge machen. Hör auf.
Doch, nee,
nein, das können wir nicht
verschieß
machen.
Verschieß mein Gewicht.
Ich mache eine Abstimmung
genau bei Insta. Mein Gedanke. Alter, so eine Food Challenge. Ich könnte das nie mitmachen, weil ich so penibel da drin bin. Ich würde mich so schlecht fühlen 3 Tage lang und würde gefühlt 3 Tage gar nichts essen, um irgendwie wieder klarzukommen oder so. diese 10,000 Calorie Challenges auf YouTube, ja, wenn die Freaks da in Amerika oder 20.000 sich da reindrücken, ich könnte das niemals machen. Nee. Aber ohne Spaß, vom reinen, so one sitting, schlägt mich, ich kenne keinen, der mich schlägt in einem one sitting essen. Ich schwöre, ich bin eine Fressmaschine, Mann.
Ja, ich kann auch sehr, sehr viel essen.
Also ich meine, nee, sag ruhig. Na.
Ja, also wie gesagt, ich war bestimmt schwerer als, also zu 100% war ich schwerer als Tobi in der Prime.
Warst du mal dreistellig?
Ja.
Ja, dann safe. Also ich habe noch nie über 100 gewogen.
Ja, Digga, du bist ja nicht, ich sage jetzt, ich habe fast 150 Kilo gewogen zu meiner Prime. Also,
okay. Also gegen Prime Jakob würde ich verlieren.
Ja, dann würde ich meine Prime auspacken und dann dich wegessen.
Gegen Prime Jumbo.
Prime Aber Jumbo.
Wenn man sich das.
Ja. Paul, sag irgendwas, dann entscheidest du es. Wir haben uns beide selber genommen.
Ja, ich versuche ja gerade einzuleiten. Okay. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann können wir das ja zumindest am Abreisetag so machen. Dann kann man ja zu Hause ein bisschen sterben. Dann bringe ich euch auch gerne pro Person 15 Döner mit. Die gebe ich dann auch aus, aber dann müsst ihr das aufnehmen.
Wir machen vor der Fußball-Challenge 10.000 Kalorien-Challenge.
Ey, ich schwöre, ich gebe das aus, wenn ihr das aufnehmen würdet.
Alter.
Aber kein Döner, bitte. Döner ist das Schlimmste irgendwie. Also da kann ich nicht
Döner doch, essen. Doch. Jetzt mal ehrlich, also Hand aufs Herz. Wie viele Döner könntet ihr jetzt essen? Ich erinnere da an die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Guckt euch auf YouTube das Ada Saci Döner-Video an. Das hat er mit Elias aufgenommen. Der hat einfach 7 Döner in one sitting in einer Stunde gegessen. Das ist Wahnsinn. Das ist
auch krank.
Wie viele Döner könntet ihr jetzt aus dem Stegreif essen? Wir machen auch unbedingt ich muss mir das aufschreiben, wir müssen eine Insta-Umfrage machen, wie viele Döner die Leute quasi auf einmal essen können.
Ja, und du musst eine Insta-Umfrage machen, wie viele sich die Food-Challenge wünschen.
Nee, das machen wir nicht.
Ey, das Intro eskaliert komplett.
Ja, ja, komm, wir müssen. Also, wie viele Döner? Und dann kommen wir zur letzten Frage.
Ich bin bei 2.
Ja, ich sag 3, weil ich, wie gesagt, Döner, da wird mir immer voll schlecht, ich weiß auch nicht. Also, 3, glaube ich, würde ich
schaffen. 3 würde ich schaffen, aber dann wäre mir auch rotzekotze übel. Ja. Aber 4 auf gar keinen Fall. Also, 3 ist wirklich so ein Limit. Und danach wäre schon. Also,
ja.
Ich glaube, ich wiege auch bald. Also, ich habe ab und zu so Tage, da hol ich mir wirklich auf ernst 2 Döner und ziehe die halt weg. Und denkst du, ja, das ist geil. Nicht doch, wenn ich so,
ja, ich hatte 2 Training, ist, glaube ich, noch okay.
Und dann ziehe ich halt 2 Döner weg und denke mir so, ja, okay.
Ja.
Und könnte dann halt noch so ein kleines bisschen. Und wenn ich dann so auf ernst machen würde, könnte ich mir schon noch einen dritten reinpfeifen, aber danach wäre Feierabend. Also 3 maximal. Ich muss die Umfrage machen, das ist zu lustig. Okay, sorry, letzte Frage. Keine Sorge, wir schnacken auch gleich über Kickbase.
Ja, um noch auf meine Antwort zu kommen, ich glaube, ich würde Tobi nehmen. Allein, weil ich mich dran erinnere, wo wir bei Jakob waren und Lasagne gegessen haben. Ich war nach wirklich einem Stück schon gut dabei. Und Tobi hat wirklich gar nicht mehr aufgehört und am nächsten Tag den Rest auch noch weggesnackt. Also
Real Talk, das war reines Höflichkeitsessen, was ich da gemacht habe. Also ich hätte locker das Doppelte davon essen können. Aber ja, Jakobs Schwester saß halt noch dabei und ich wollte nicht wie so ein Rehtier da über diese Lasagne herfallen. Deswegen habe ich
trotzdem.
Ich habe, glaube ich, so von meiner normalen Essensgeschwindigkeit mit so 20% gegessen. Ich bin halt auch so ein Schlingbär, das ist ganz schlimm. Nee.
Ja, ich habe da, glaube ich, 2 Stücke gegessen, aber ich habe auch nur so wenig, oder was heißt wenig, aber so viel gegessen, weil ich wegen Kalorien aufpassen musste, deswegen. Also Lasagne ist das Schlimmste, glaube ich, da kann ich überhaupt nicht aufhören.
Kann ich
auch
gar nicht.
Ihr seid so krank, Alter.
Ja, okay, einen hast du noch, oder, Paul?
Ja, einen habe ich noch.
Ja, dann mach den noch schnell.
Leon_Urb. Wer von euch 3 ist am besten in Mario Kart?
Paul wird safe Paul sagen.
Ja.
Ja, ich sag auch Paul, keine Ahnung. Ich bin schlecht auf jeden Fall, mehr weiß ich nicht.
No one can beat me.
Ich bin das schon gut, aber ich glaube, Paul ist richtig strong, deswegen ich sage auch Paul.
Ja, sehr gut. Das ist auch ein gutes Finish. Ich glaube, alle, die uns jetzt erst seit dieser Saison hören, haben jetzt einen guten Eindruck von uns.
Perfekt. Das war eine tolle Vorstellung auf jeden Fall.
Ja, perfekt.
Right.
Bevor wir zu Kickbase kommen, dann nochmal, können wir gleich die Verlosung anschließen. Es gibt ja wieder Community-Ligen von Tobi, also die auch in YouTube mal erwähnt werden, Champions League 1., 2., 3. Und um da reinzukommen, gibt es immer eine Discord-Liga oder besser gesagt 3 Discord-Ligen mit einem speziellen Ligensystem. Das kann man nachlesen bei dem Kickbase-Guide-Server auf Discord. Da könnt ihr gerne joinen und mal schauen, was da so die Regeln sind. Also das ist mit so, ja, dass alle paar Spieltage immer der letzte rausfliegt, nee, damit es ein bisschen
geändert. Okay. Also einmal ein kleines Update. So. Jakob hat schon gut gesagt, ich habe jetzt seit 4 Jahren ein Ligensystem in Kickbase und versuche das halt als Admin wirklich so kompetitiv wie möglich zu führen. Also ich behaupte felsenfest, ich habe das kompetitivste Ligensystem Deutschlands, aber ja. und wir haben es jetzt so gemacht, oder beziehungsweise schon seit Jahren, ihr könnt euch für dieses YouTube-Ligensystem, also die angesprochenen Ligen, wo auch Jakob, Paul und ich mitspielen, könnt ihr euch bewerben, indem ihr in den Discord-Ligen, die ich habe, unter die Top 2 kommt. Es gibt 3 Ligen insgesamt und den Link zu Discord findet ihr unter all meinen Videos. Einfach auf YouTube Kickbase Guide eingeben. Unter jedem Video bei den Discord-Link könnt ihr dort joinen. Da gibt es einen Thread, der heißt, ich glaube, K.O.-Ligen oder so. Da könnt ihr einfach beitreten. Da steht dann auch alles. Das leiten Tobst und Raffi. Beste Grüße und Kuss an die beiden. Danke fürs Kümmern. Und dort steht alles, was ihr wissen müsst. An welche E-Mail ihr schreiben müsst und so weiter. Und wir werden ab dieser Saison Neuerungen mit genau denselben Regeln spielen, die ich auch in den YouTube-Ligen spiele. Also quasi das gesamte Ligensystem ist jetzt mittlerweile quasi mit denselben Regeln, wie sie jetzt zocken.
Ja. Ja. Und wer keine Bewerbung schreiben will oder keine Ahnung zu schlecht ist oder sich so schlecht fühlt dafür, der kann auch mit ein bisschen Glück reinkommen, weil wir 3 Plätze verlosen werden, also für jede Liga 1 Platz. Da wird es einen Discord, einen Insta-Beitrag geben. Liken, kommentieren, das steht auch noch dabei in der Story oder beim Beitrag selbst, was ihr schreiben müsst, und uns abonnieren auf Instagram und dann werden wir das auslosen. Ich denke mal so gegen Wochenende, die Deadline schreibe ich dann auch noch mit bei Insta dazu. Und ja, wenn ihr Glück habt, dann kommt ihr auch so rein, dann müsst ihr keine Bewerbung schreiben und seid dann vielleicht auch nächste Saison Teil von Tobis YouTube-Ligen.
Yes, sir.
Exakt.
Sehr gut.
Insta-Fragen, oder?
Nee, die haben wir ja diesmal nicht, die wollen wir am Ende
mitmachen. Die machen wir am Ende bei der neuen Kickbase-Version.
Genau, stimmt. Ja. Ich würde direkt zu Kickbase kommen. Ich glaube, ein besseres Thema gibt es nicht als den perfekten Start in Kickbase. Kann man sehr viel drüber reden, kann man auch sehr kurz fassen, aber wir haben es uns ein bisschen aufgeteilt und wollen einfach so einen kurzen Rundumblick geben zu Kickbase und vor allem auch zum Start von Kickbase für Anfänger oder Fortgeschrittene oder ganz normale Manager, je nachdem, was ihr seid. Ich glaube, das würde jedem helfen und da hat jeder, glaube ich, von uns schon ganz gute Erfahrung gesammelt und euch da ein bisschen Tipps mit an die Hand geben. Und ich glaube, mit das Wichtigste und womit wir auch anfangen, ist das Budgetmanagement. Also wir haben es ein bisschen untergliedert. Es gibt ja 150 und 200 Millionen Modus, die man spielen kann. Je nachdem, was ihr spielt, dann ist das natürlich auch ein bisschen anders vom Budget. Bei 150 Millionen Modus hat man 100 Millionen Team, was man zugelost bekommt mit random Spielern und noch 50 Millionen Team. Sorry. Nee, 100 Millionen Team passt. Und 50 Millionen noch auf die Hand als Bargeld sozusagen, was ihr ausgeben könnt auf dem Markt. Und bei 200 Millionen hat man einfach nur 200 Millionen Bar und muss das Team komplett selbst aufbauen. Und ja, Paul, wenn du willst, kannst du gerne mal anfangen, was da so deine Vorgehensweise ist oder was du für Tipps hast bei den ganzen Erfahrungen, wie du da vorgehen würdest.
Ja, ich glaube, damit kann man fast einen Podcast schon selber füllen mit Dingen, die einem dazu einfallen. Also direkt mal vorweg, ich persönlich, habt ihr schon mal 200 Millionen Modus überhaupt gespielt?
Gute Frage. Ich glaube, da doch ein einziges Mal. Ich habe früher, bevor ich YouTube gemacht habe, weil dadurch ist ja auch der Kanal entstanden, da ich halt dachte, ich bin komplett süchtig nach dieser App und ich brauche mehr. So, meine Freunde waren mir nicht gut genug. Da habe ich auf Facebook beim Kickbase-Bundesliga-Ligensystem da mitgespielt. Das gab es früher, das war groß auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Und die haben 18er Liga 200 Millionen Modus gespielt. Da war das erste Mal, dass ich es gezockt habe. Und jetzt zweite Liga bei den Jungs von Doppelpack. Beste Grüße an Lars und Valentin. Bin ich auch in Liga 1 mit dabei. Auch 18er Liga und quasi das Äquivalent zum 200 Millionen Modus, also 100 Millionen Modus in Liga 2. Also ja, ich zock's aktuell auch.
Ja. Ich habe es noch nicht gespielt, ja. Aber.
Ja, sehr cool. Ähnlich. Ja, wo du übrigens gerade die von Doppelpack noch erwähnst, dass. Ich hatte ja 3 Beispiele in die Insta-Story geschrieben und die haben natürlich eins der Beispiele einfach auch selbst in den Fragensticker geschrieben, nämlich wer am schnellsten die 100 Meter läuft. Grüße gehen nochmal raus.
Wer läuft am schnellsten? Das müssen wir jetzt beantworten noch. Ich.
Na okay, machen wir weiter.
Machen wir weiter, damit es richtig unangenehm rüberkommt. Ja, wie gesagt, zum Budget kann man alles Mögliche sagen. Ich habe mir einfach erstmal 3 Punkte mit rausgeschrieben, die ich so mit am wichtigsten finde. Es ist ja grundsätzlich einfach ein großer Mix aus Geld verdienen und gewissenhaft ausgeben, besonders jetzt für den Saisonstart, also bis zum ersten Spieltag, dass man eben schaut, wie investiert man sein Geld, welche Spieler sind interessant, wen holt man sich ins Team und wen holt man sich ins Team rein, auch einfach um damit Geld zu machen, oder wen hält man auch, besonders jetzt beim 150-Millionen-Modus, wen behält man im Team und wen gibt man ab? Bei uns in der Liga wird es ja wieder so sein wie letztes Jahr, dass wir 3 Spieler des Verlosens behalten dürfen bis 24 Stunden später und dann alle anderen verkauft haben müssen. Das nochmal so die extra Challenge dann bei uns zu entscheiden. Für wen entscheidet man sich am Ende, wer bleibt bis zum ersten Spieltag und darüber hinaus, je nachdem, wie es dann läuft. Und ja, sonst geht's Budget halt einfach größtenteils Richtung Kaderplanung halt. Wie will man in die Saison gehen? Die klassischen Fragen, wie viele teure Spieler holt man sich, wie viele günstige Spieler holt man sich, wie viele 500k-Spieler holt man sich. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir, ich habe es jetzt einfach für mich so aufgeschrieben, bei mir geht es in die Richtung, immer noch 2 bis 3 wirklich größere Spieler zu holen, von denen man die ganze Saison irgendwie was hat und die einfach gut punkten und unersetzlich sind, am liebsten auch offensiv, einfach weil da die Spieler schneller vergriffen sind. Und was ich als Learning aus der letzten Saison noch mit rausgeschrieben hatte und was, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema passt, nicht auf Krampf am ersten Spieltag Lucia und Gimba irgendwie zusammen für kumuliert 13, 14, 15 Millionen kaufen, sondern dann lieber einen Grillage für 15 Millionen. Der bringt einen am Ende mehr als so ein 30, 40, 50 Punkteschnitt für am Anfang der Saison viel zu überteuerte Spieler.
Boah, das ist ein Riesenthema. Also wie du sagst, allein mit dieser einen Frage könnte man gefühlt eine ganze Stunde Podcast füllen. Ist ja, wie du sagst, immer die Frage ausgeglichen versus mehrere teure Spieler und dafür günstig auffüllen. Ich glaube, also es gibt generell nicht in Kickbase den einen Weg. Das kann man direkt sagen. Es kommt immer übelst auf die Liga an. Es kommt darauf an, wie werden die Spieler overpaid. Es macht wirklich wenig Sinn, damit wirklich in einer festen Taktik reinzugehen. Ich glaube aber, und ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, aus der Erfahrung heraus, ist es in den meisten Fällen, wenn du Meister werden willst, musst du am Anfang ein gewisses Risiko mit Big Boys eingehen. Was sind Big Boys? Einfach die teuren, großen Spieler, also ein Flo Wirtz, ein Musiala, Kane, keine Ahnung, Sané, Brandt, you name it. Weil wenn du nur am Anfang dir wirklich so ein super ausgeglichenes Team baust, du kommst irgendwann an den Punkt, wo der Markt dir keine Möglichkeiten mehr gibt, dieses Team abzugraden, vor allem wenn ihr in der größeren Liga spielt. Und bei Big Boys ist es halt so, du hast dann, sagen wir mal, 2, 3 wirklich sehr gute Spieler, die im besten Fall hier so à la Grimaldo, Xhaka, die in 170er, 180er Average fahren. Und die Spieler, die vielleicht dann im Gegensatz zum ausgeglichenen Team am Anfang deutlich schlechter sind, also Aufsteiger, Linksverteidiger, Aufsteiger, Sechser, was weiß ich, die kannst du ja noch upgraden, weil der Markt insgesamt einfach mehr Masse hat, als die Manager Bedarf haben. Aber jemand, der mit einem ausgeglichenen Team reingeht, der wird sein Team eben nicht einfach so upgraden können. Vielleicht um einen 10er Average, aber du kannst dann potenziell einen Lucia mit einem 30er Average zu einem, was weiß ich, jemand mit einem 60er, 70er Average upgraden. Und das ist halt letzten Endes dann deutlich wertvoller, weil du dann eben derjenige bist, der noch diese Big Boys im Team hat. Also insgesamt würde ich schon sagen, dass man sich nicht ein ausgeglichenes Team bauen sollte, wenn man Meister werden will, sondern man muss auf Big Boys gamblen, auch wenn es am Anfang relativ hart ist.
Ja, würde ich sogar auch mitgehen. Also einen richtigen Big Boy versuchen zu bekommen, kommt immer auf die Liga an. Bei den meisten Ligen muss man da schon ordentlich overpayen wahrscheinlich, um dann einen richtig guten Spieler zu bekommen. Und dann hat man eigentlich fast kein Geld mehr, sich noch richtig weitere Big Boys, also so Big Boys zu holen. Dann halt noch so einen 30 Millionen Spieler, den man ungefähr für Marktwert bekommt. Und noch einen 20 Millionen Spieler. Nein, muss man eigentlich schon auffüllen mit kleinen Spielern. Da gibt es auch ein paar, die spielen, die ganz gut sind. Dann gibt es auch so günstige Spieler, die über die Saison dann explodieren. Solche muss man natürlich dann auch irgendwie auf dem Zettel haben. Das wäre natürlich perfekt. Aber ich glaube, wenn man einen richtig teuren hat und dann noch 2, 3 mittelteure, dann ist man schon sehr gut bedient und hat eh fast kein Geld mehr. Weil im 200-Millionen-Modus hat man einfach noch ein bisschen mehr Geld, braucht ein bisschen mehr Zeit, um sein Team aufzubauen. Aber ich glaube, so viel ändert sich das nicht, weil die Liga allgemein auch viel mehr Geld hat und dann die Overpays auch ein bisschen höher ausfallen. Falls es dann nicht so ist oder die Liga generell nicht so overpaid, dann kann man mit 200-Millionen-Modus sich natürlich ein besseres Team gleich aufbauen. Das kommt natürlich dann auch auf die Liga drauf an. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ein Modus unbedingt besser ist. Was natürlich bei dem Zulosen noch ist, dass man ein bisschen Glück braucht, was man bekommt. Logischerweise bei den 200 Mio Modus ist halt dann schon nur ja, können, in Anführungszeichen. Man braucht natürlich auch Glück, dass die Spieler dann fit bleiben und gut performen, aber da muss man sein Team wirklich selber komplett aufbauen. Und Torwart finde ich noch ganz interessant. Bei den 200 Millionen Modus würde ich mir auf jeden Fall einen Torwart holen. Bei den 150 Millionen würde ich mir versuchen, auch einen zu holen, aber nur günstige zum Anfang. Also nicht einen Kobel oder einen Radetzky oder so, die jetzt 15, 20 Millionen kosten, sondern sowas, was maximal 10 Millionen kostet. Da würde ich schon schauen, wenn es noch was gibt oder wenn man was bekommt, dann würde ich da auf jeden Fall auch was holen, weil Torwart schon im Underrated sind. Und dann kann man ja später noch mit diesen teuren Torhütern aufstocken, weil die bleiben immer üblich am Anfang. Also ich habe fast noch keine Liga gespielt, wo am Anfang, vor allem beim 150-Mio-Modus, direkt so ein Radetzky oder Kobel wegbauen, der dann auch die ganze Saison da geblieben ist.
Ja, das Ding dabei ist ja auch, warum wir jetzt zum Beispiel sagen, also generell, Torwart ist key. Das hat sich vor 2 Jahren mit der Punkteabänderung ergeben. Vor 2 Jahren wurde das geupdatet, dass wenn ein Stürmer eine Großchance vergibt, also ist ja eine subjektive Bewertung, und der Torhüter diese hält, dann bekommt er plus 15 Großchance pariert oder Großchance gehalten, wie auch immer, oder verhindert, ich weiß nicht, wie die Bewertung genau heißt. Auf jeden Fall ist das einfach, es ist überkrass. Also die Torwart-Averages sind so im Schnitt um 20, 25 Punkte bei jedem hochgegangen, was richtig sick ist. Und früher war es so, für die Leute, die OGs von euch, die vor 3 Jahren oder länger schon Kickbase spielen, man hat immer gesagt, Goalie, die punkten eh nicht so krass und irgendwann kriegst du deinen Goalie, stell da einfach einen 500k-Torwart rein. Das würde ich keinem mehr empfehlen. Also vielleicht auch die vielleicht ein paar Jahre Kickbase-Pause gemacht haben, das ist definitiv nicht mehr die Meta, in Anführungszeichen. Ein Goalie ist wirklich super, super wichtig. Trotzdem, wie du schon sagst, ich würde jetzt keinen überkrass teuren Torhüter kaufen, weil du in den meisten Fällen mit günstigen Torhütern einen relativ ähnlichen Average erzielen kannst. Beispielsweise habe ich letztes Jahr einen Blaswich zu Saisonbeginn gespielt. Den habe ich für, in Anführungszeichen, nur knappe 9 Millionen mitgenommen. Und der hat mir die ersten 10 Spieltage so um den 100er Average gefahren, habe dann auf Radetzky geupgradet, da sind wir wieder in einer anderen Saisonphase drin. Es ist aber am Anfang nicht sinnvoll, wirklich da 25 bis 30 Millionen für einen Torwart auszugeben. Und ja, du hast schon angesprochen, Kobel kostet, glaube ich, immer noch seine fast 25 Millionen. Das ist einfach zu viel Geld. So, der fährt dir dann einen, von mir aus, selbst wenn es richtig krass läuft, 115, 120er Schnitt. Du bekommst aber teilweise einen Renault zum Beispiel mit einem 94er Schnitt für unter 10 Millionen. Und ja, diese Spanne ist es einfach nicht wert. Gleichzeitig würde ich auch nicht auf die allerschlechtesten Torhüter gehen. Das ist natürlich immer schwer zu callen, wer da wirklich gut und wer da wirklich schlecht ist. Aber vom Gefühl her, Aufsteiger-Torhüter kann man immer drauf gamblen, dass die natürlich eine Menge Bälle abbekommen. Und diese Riege davor, also ihr müsst vorher obviously predicten, ob die Mannschaften da in dem Bereich finishen werden. Also alles so von Platz 15 bis Platz 10, die Torhüter punkten meistens am schlechtesten, weil sie genauso das Mittelding sind zwischen, die spielen gefühlt nie zu null, kriegen aber trotzdem zu wenig Schüsse aufs Tor. Und das sind genau die Torhüter, die ihr meiden müsst. Also entweder All-In auf zu null Boni oder All-In auf parierte Schüsse. Das nochmal kurz zum Torwart, um da ein bisschen auszuufern.
Ja, aber da gibt es selten auch einfach richtig schlechte Torhüter. Also jetzt letzte Saison fällt mir spontan noch nur Schwebe ein, der wirklich ja, einfach unterdurchschnittlich war. Alle anderen haben eigentlich einen guten Job gemacht. Oder fällt euch noch einer ein, der auch irgendwie schlecht performt hätte durchgehend?
Ich überlege gerade, aber es gab echt
Mark wenig. Castells wirklich war noch schlecht, glaube ich. Der hat vielleicht einen 70er-Schnitt oder?
Ich glaube, der ist am Ende auch hochgegangen. Ja. Der ist am Ende noch ganz gut hochgegangen. Ich glaube, es gab keinen so wirklich schlechten Torhüter. Also Armin war auch nicht so geil, aber wirklich schlecht war eigentlich nur Marvin Schwebe. Ja, und das war genau das, was wir gerade angesprochen haben. Köln war halt eine Mannschaft, die eigentlich mit Martell, Chabot und Hübers defensiv sehr stabil war, aber trotzdem irgendwie immer ein Tor bekommen hat und nie zu null gespielt hat. Da konnte Schwebe dann am Ende relativ wenig für. Aber die Mannschaft müsst ihr ein bisschen meiden, sonst könnt ihr eigentlich alles mitnehmen. Und es gibt auch genug.
Ja.
Eine Sache, bevor wir weiterziehen, noch einmal ganz kurz zu dieser Big Boy / ausgeglichen Thematik. Ich würde generell, oder ich denke, da geht ihr auch mit, es macht gar keinen Sinn, dieses kranke Overpay-Game mitzugehen. Egal wie krass ein Spieler ist, es gibt wenig Ligen, wo ich sagen würde, es ist gerechtfertigt, über 80 Millionen für einen Spieler zu bezahlen. Damit schießt man sich meistens selber ins Bein, weil klar, wenn das aufgeht, ist cool, dann hast du aber auch eine Menge Geld da reingepflanzt und wenn es nicht aufgeht, verschießt du dir die ganze Saison. Eigentlich, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, das einzige Mal, wo sich so ein kranker Overpay ausgezahlt hat, war in der ersten Saison, wo ich Meister geworden bin. Da habe ich knappe 80 Millionen für Lewandowski bezahlt. Das war aber auch eine Saison, wo Lewandowski so clear der beste Spieler in der App war. Der Einzige, der da rangekommen ist, war Kimmich. Und Kimmich, Paul, ja, du weißt es noch, hat sich der damals... Der hatte
ein bisschen Corona-Päuschen.
Genau, der hatte eine lange Corona-Pause. Ich glaube, 6 Spiele. Ich meine, war nicht so krass lange, aber das hat Paul dann auch so ein bisschen die Season gekostet. Und das war damals einfach nur lucky, weil es halt mit Levi, der war so clear der beste Spieler in der App mit einem 200er Average. Dann kam Kimmich mit 160 und der Nächste hatte gefühlt 130. Das gibt's aber nicht mehr. Mittlerweile ist es alles deutlich ausgeglichener. Wir haben mit Leverkusen, Bayern und letztes Jahr auch Stuttgart 3 sehr gute Mannschaften. In den letzten 2 Jahren war es eigentlich so, ich kenne kaum jemanden, der mit so einem gottlosen Overpay Meister geworden ist, außer er spielt in einer kleineren Liga. Es macht in den meisten Fällen Sinn, einen Spieler, natürlich ist das auch Luck, mitzunehmen, der am Ende krank performt für einen moderaten Overpay. Sei es jetzt bei einem Matze, Leroy Sané für 48 Millionen letztes Jahr, bei Jan natürlich gestört, unter 30 Millionen für Grimaldo. Ja, das sind so die Spieler, wenn ihr die bekommt, weiß man natürlich nicht, wer es am Ende sein wird, wer diese Spieler werden, aber das ist eher so der Weg. Wenn ihr da Glück habt, den einen oder anderen Spieler relativ günstig mitnehmen könnt, in den meisten Fällen sind das die Manager, die dann am Ende auch Meister werden.
Ja, bei uns ist die Änderung natürlich auch noch relevant, dass wir Erfolge ausstellen und
mit Reset spielen.
Und mit Reset spielen. Das wird in vielen anderen Ligen nicht so sein. Deswegen ist es super wichtig, am Anfang einfach viele Punkte zu machen. Also das kann in vielen Fällen, wenn man es dann gut managt, schon ja, die halbe Miete sein für den Saisonsieg. Also wenn du die richtigen Leute und am besten auch viele günstige, richtige Leute hast, ja, hat man meistens schon einen großen Vorteil gegenüber denen, die ja sich vielleicht mit ihrem Budget dann ein, wenn überhaupt, 2 wirklich richtig starke Spieler leisten konnten.
Ja. Na, um sich die Spiele überhaupt zu leisten und gut Punkte zu machen, braucht man natürlich auch viel Geld. Und da ist Marktwertmanagement der nächste Punkt, wo wir ein bisschen drauf eingehen, würde ich mal sagen. Zum einen natürlich, wann Spieler steigen und sinken. Ich glaube, das kann man ganz kurz vorwegnehmen, dass die um 22 Uhr bis 22.04 Uhr immer geupdatet werden, die Price Range. Jetzt auch neu bei dem neuen Kickbase verkauft man, wenn man sie an den Markt verkauft, direkt, also braucht kein Angebot mal einholen, aber dafür hält es auch keine 72 Stunden mehr wie früher, sondern ändert sich dann nach dem Price Range Update sofort. Das ist insofern relevant, dass man verletzte Spieler, wo man noch nicht weiß, wie stark sie verletzen, die aber schon sinken, dass man die nicht so noch 3 Tage liegen lassen kann und schauen kann, ob man die verkaufen kann oder behalten kann eher oder verkaufen muss, sondern man muss eben sehr schnell reagieren, ob man eben nochmal den Verlust mitnimmt und drauf pokert, dass die Verletzung nicht so schlimm ist oder ob man es dann lieber gleich verkauft. Und das ist beim Steigen ja genauso. Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man, wie schon gesagt, Liga-Insider auch mit einbezieht. Um 10 Uhr sind immer diese Updates, die haben auch eine Übersicht, Marktwertsteigung, Marktwertsenkung oder Verlust, weiß nicht, wie genau das heißt, die Rubrik. Da sieht man, welche Spieler am meisten steigen und am meisten sinken. Verlierer, genau. Da ist es eher relevant, wer am meisten steigt. Dann sieht man oft auch so kleinere Spieler, die gerade anfangen zu steigen oder schon sehr stark steigen. Ich glaube, Liga Insider ist damit das eines der besten Tools. Das sieht man jetzt auch bei Kickbase selbst im Kader, was man hat auf dem Markt, glaube ich, sieht man das nicht, oder? Sieht man da auch, wie gut die steigen letzten Tag, wenn man den Spieler selbst nicht gekauft hat?
Doch, dort kannst du alles einsehen, ja, ja.
Okay,
ja, dann sieht man es in der App auch schon. Auf den Spieler draufklicken, dann auf das Marktwertsymbol und dann siehst du die Veränderungen. Plus oder Minus seit gestern, ja.
Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, um da irgendwie ein bisschen an Geld zu kommen. Aber da könnt ihr auch, oder kannst du gerne mal anfangen, Tobi, was du da ein bisschen berücksichtigst oder was da so deine Taktik ist.
Yes. Also erstmal generell zum Kickbase-Marktwert. Wie funktioniert der überhaupt? Kickbase hat ein dynamisches System. Also es ist nicht so, dass die einen festen Marktwert haben und es bleibt immer gleich, sondern der Marktwert verändert sich halt eben täglich, wie du schon gesagt hast, um 22.04 Uhr ist das Marktwert-Update. Und einmal ganz kurz, damit die Leute, die vielleicht neu sind, verstehen, wie das sich überhaupt verändert. Es gibt quasi in Kickbase so eine feste Anzahl, die ist mittlerweile wahrscheinlich anders, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Es gibt eine feste Anzahl an Ligen, das filtert ein Algorithmus automatisch, die quasi die meist aktiven Ligen, damals waren es 20.000, mittlerweile wird es wahrscheinlich anders sein. Die 20.000 aktivsten Ligen werden vom Algorithmus gefiltert und die bemessen quasi den Marktwert. Und der Marktwert bedeutet quasi letztendlich einfach nur, wenn Spieler gekauft wird, also vom Transfermarkt gekauft wird, steigt der Marktwert. Wenn er dann quasi im Team gehalten wird, das erkennt der Algorithmus dann und sagt, hey, der ist scheinbar beliebt, der muss steigen. Und umgekehrt, wenn ein Spieler verkauft wird, beziehungsweise ungekauft über den Transfermarkt läuft, also wenn keiner aus eurer Liga da ein Angebot draufgepackt hat, dann fällt der Marktwert. Und das wird quasi von diesen besagten 20.000 Ligen bestimmt. Und so entwickelt sich der Kickbase-Marktwert daily. Also es kann auch sein, dass, keine Ahnung, Spieler XY steigt um 200k, reißt sich das Kreuzband und am nächsten Tag fällt er dann, weil dann einfach die Leute über diesen Tag, im meisten Fall dann nicht am nächsten Tag direkt, sondern am zweitnächsten Tag, sondern wenn die Leute so genug Zeit hatten, um diesen Spieler am Ende auch zu verkaufen. Ja, das als kleiner Exkurs, wie der Kickbase-Marktwert überhaupt entsteht. Und Tipps und Tricks mäßig, ja, also da habe ich mir jetzt tatsächlich gar nichts aufgeschrieben, weil letzten Endes ist es eigentlich relativ logisch. Wenn ein Spieler geile Punkte macht, das seht ihr dann in den Spielerprofilen, wenn ein Spieler irgendwie durch eine Verletzung profitiert, also sagen wir jetzt einfach mal, Rafa Guerrero bleibt bei Bayern, Ito ist verletzt und Davies verletzt sich auch noch, ist Rafa Guerrero der einzige Linksverteidiger bei Bayern und wird dadurch steigen. Also wenn Spieler an Relevanz gewinnen, durch was auch immer, sei es wie gesagt durch neue Transfers, sei es durch Verletzungen, sei es durch geile Leistungen, ja, entwickelt sich der Marktwert in den meisten Fällen positiv. Den größtmöglichen Impact hat das Ganze, wie gesagt, wenn ein Spieler ein geiles Wochenende spielt, weil er einfach bei den meisten Leuten auf dem Radar ist. Also wenn du jetzt ein Beispiel vor 2 Jahren, da habe ich immer noch PTSD von, David hatte sich Tim Lemperle vor der Länderspielpause mitgenommen als 500k-Spieler, einfach so, weil er noch den Platz im Team hatte. Und der wurde dann sonntags eingewechselt und hat ein Tor gemacht und ist dann 2 Wochen wie ein Gottloser gestiegen. Und ich war so sauer, weil es einfach, ja, also letzten Endes ist es so ein Lackkauf. Das kann aber immer passieren. Also einfach Spieler, die Relevanz haben, durch was auch immer, werden steigen. Das ist quasi der Basic Thought dahinter.
Ja, das kann man so gut zusammenfassen. Ich habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen.
Ich glaube, das ist recht logisch, oder? Also man muss man gar nicht so riesig ausführen.
Na.
Was ich meine, du hast quasi das genau das Gegenteil könnt ihr auch bei Fallen anwenden. Also wenn Spieler ein absolutes Scheißspiel macht, eine rote Karte kassiert, sich verletzt oder durch einen anderen Transfer verdrängt wird, würde er wahrscheinlich fallen. Das sind so quasi genau das Gegenteil könnt ihr dann, wie gesagt, auch anwenden.
Ja, was sicher auch noch interessant ist, für manche Spieler sind auch so Gerüchte, wenn ja irgendwie Transfers im Raum oder nur im Raum stehen oder so, oder ja, irgendwie das Gerücht aufkommt, der Spieler könnte Startelf spielen und so weiter. Das sind auch schnell Gründe, warum mal die Marktwertkurve wieder nach oben gehen kann. Und welchen Fakt wir noch gar nicht drin haben, besonders seit letzter Saison, Marktwerte können auch einfach mal random steigen. Ohne Grund, ohne Hintergrundgedanken. Ich weiß nicht, ob sich jetzt das durch die Marktwertaktualisierung ändern wird. Also jetzt durch den Direktverkauf, auf den wir gleich noch eingehen. Aber ja, letzte Saison war es auf jeden Fall der Fall, dass ja ganz oft Spieler so aus dem Nichts, ohne irgendeine von den uns oder von den Argumenten, die wir genannt haben, einfach so gestiegen ist. Und ja, das wollte ich nur hinzufügen. Das ist hier und da auch mal ein Grund, dass Spieler einfach mal steigen.
Das kann man auch recht simpel erklären. Das passiert nämlich in den meisten Fällen in den Phasen, wo genug Zeit zum Traden ist. Also zwischen den Spieltagen ist es relativ unwahrscheinlich, dass Spieler random steigen. Aber jetzt gerade auch vor der Saison, lasst euch nicht davon täuschen, dass ein Spieler da teilweise um 500-600k steigt. Das heißt nicht, dass er der allerkrasseste ist, sondern wie du sagst, sagen wir jetzt einfach mal, das ist ein 500k-Spieler, der wird dann random in einem gewissen prozentualen Anteil in diesen Ligen gekauft, steigt dann um 50k. So, dadurch kriegt er die Aufmerksamkeit von anderen Managern, die sehen, oh, 500k-Spieler ist um 50k gestiegen, gefühlt kein Risiko, gehe ich auch drauf. Und dann entsteht so eine Art Schneeball-Effekt und der Spieler wird immer mehr gekauft, auch wenn er vielleicht sportlich gar keine Relevanz hat, sondern wird aufgrund dessen, dass er steigt, gekauft. Ich glaube, das ist noch ganz gut, dass du es erwähnt hast, das muss man noch dabei sagen, ja.
Ja, sehr gut. Dann würde ich weitergehen zum Spielerkader.
Nee, wir machen noch ein neues Verkaufssystem, weil das ist, glaube ich, relativ wichtig. Ja. Kannst du kurz was dazu sagen? Gerne.
Ja, habe ich ja schon am Anfang. Dass man eben den Spieler direkt an den Markt verkauft und den Angebot von den 72 Stunden nicht mehr halten kann. Ich glaube, ich sage jetzt nicht nochmal alles, sonst ja, ist es doppelt gemoppelt. Aber ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, oder ich bin mal gespannt, wie es, was für Auswirkungen es hat, weil
das wollte ich eigentlich noch sagen,
das Fallen von Spielern, wenn jemand verletzt ist, hat man ja oft immer diesen Dip gehabt in 1, 2, 3 Tagen, dass es leicht runtergeht und dann stark runtergeht, außer die Verletzung ist akut und sehr, sehr schlimm und man hat es gleich gewusst. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann da runtergeht, weil ich glaube bestimmt vor allem am Anfang ein paar Manager dann Angst haben, dass sie Geld verlieren und sofort verkaufen, auch vorzeitig, und dann kann es ja sein, dass das weiß nicht, am gleichen Tag, am Abend noch sofort sinkt der Spieler. Also da bin ich mal gespannt, wie das ist und auch bei den Steigungen, auch von 500.000 Spielern, die auf 3 Millionen beispielsweise hochgehen, wenn die dann langsam anfangen zu dippen, da sieht man immer die Marktwertsteigung, kann man ja verfolgen, wenn es dann von 300 auf 100 auf 50 geht, dann weiß man, dass es ungefähr aufhört und man konnte ja sonst immer das Angebot halten. Das geht jetzt auch leider nicht, also muss man da auch einen guten Zeitpunkt erwarten. Ich glaube, wenn dann die Leute, die traden, den einen Spieler haben und sehen, dass es langsam Zeit ist, den zu verkaufen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann nicht so richtig abrundet und langsam nach unten geht, wenn dann jeder so langsam die Spieler weghaut, sondern dass es dann auch so einen kleinen schnellen Dip gibt, dass halt dann viele Spieler, wenn sie merken, der wird linear, auch wieder vor der Angst, da Verlust zu machen, weil man das Angebot eben nicht mehr halten kann, dass es dann eben auch wieder schnell sinkt, weil dann alle Spieler kurz bevor der richtige Absturz kommt, alles verkaufen und dann auch wieder am gleichen Tag irgendwie 200.000 Verlust machen oder so. Also bin ich mal gespannt, das kann man jetzt noch nicht sagen, weil man noch keine Sample Size hat, aber könnte ich mir gut vorstellen.
Das ist nämlich geil, das ist nämlich genau das, was ich noch ansprechen wollte. Du hast eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich glaube, das kann echt einen riesigen Impact auf so generelles Trading haben und auch auf so random steigende Spieler, weil in den meisten Fällen ist dieser Schneeball-Effekt zum Beispiel bei 500.000 Spielern, die todesrandom sind, entstanden, weil irgendwelche Leute, die gemikrotradet haben, also für 503.000 gekauft und dann für 504.000 wieder verkauft. Das geht ja jetzt nicht mehr, weil egal, was du über den Marktwert bezahlst, du wirst keinen Profit damit machen. Und ihn für Marktwert zu kaufen und für Marktwert wieder zu verkaufen, ist auch sinnfrei. Außer du heißt Marcel, ich glaube, der würde auch bei sowas Spaß haben, einfach um die Transfers hochzuschicken. Ja, aber normalerweise, wie gesagt, diese random Anstiege von 500.000-Spielern, die sind genau dadurch entstanden. Ich glaube, das wird enorm zurückgehen. Und was du auch sagst, du hast nicht mehr diese 72 Stunden Beobachtungsphase, also du kannst nicht mal spekulieren, oh, wechselt der Spieler jetzt, obwohl er fällt, oh, ist er jetzt doch gar nicht so doll angeschlagen. Also ich glaube, die Änderungen werden jetzt deutlich extremer sein, als sie noch davor sein, also davor waren. Ich glaube, das wird echt einen Impact haben und ich glaube, das wird auch auf dem Transfermarkt sichtbar sein.
Ja, das wird dieses Random-Ding, was wir eben angesprochen haben, wahrscheinlich ein bisschen eindämmen. War letzte Saison auch so, dass es sich teilweise auch gelohnt hat. Bei uns war es ja sowieso schwierig, überhaupt mal irgendeinen Spieler zu kaufen. Generell wurde ja sowieso jeder gekauft am Anfang. Aber dann war es irgendwie auch manchmal sinnvoll, einen sinkenden Spieler irgendwie 100.000 über Marktwert zu holen und dann einfach zu warten, bis er wieder steigt, weil er dann so stark steigt, dass es sich halt eben schon wieder auszahlt. Wenn du einen, weiß ich nicht, fällt mir jetzt irgendeiner ein, keine Ahnung, Edimilson und Fernandes von Mainz, wenn der 2,5 Millionen kostet und gerade sinkend ist, aber jeden Tag nur 60.000, 70.000 fällt und dann plötzlich wieder um 300.000 steigt, dann hast du innerhalb von 2 Tagen wieder die Woche drin, wo du ihn gehalten hast, wo er gesunken hat. Aber auch solche Sachen werden wahrscheinlich wegfallen dieses Jahr.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist was ja immer noch valid ist. Also jetzt hat man ja eigentlich nur noch Perspektiv-Trading. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wie du Profit machst. Das heißt, für mich sind das wirklich, das sind Prime-Jan-Käufe. Jan hat das letztes Jahr die ganze Zeit gemacht. Der hat immer irgendwelche Randoms gekauft, weil so, keine Ahnung, die waren so 1,4 Millionen wert, stark fallend. Und Jan hat dann immer darauf gegambelt, dass die nochmal diesen Hockeyschläger bekommen und dann nochmal nach oben pieken. Das müsste ja eigentlich immer noch gehen. Also das dürfte ja mit der neuen Änderung sich eigentlich nicht verändern, oder?
Ja, aber ich denke, wenn noch mehr das Risiko dann haben, ihn nicht direkt auf den Transfermarkt zu tun und nur diese
100.000 Minus, was du meinst, hast recht, ja,
zu safen. Ich glaube, das könnte das killen. Aber vielleicht hat man dann nächstes Jahr mehr 500.000-Spieler. Who knows?
Ja, mal schauen. Wenn viele mit Underpay spielen, um das Microtrading ein bisschen aufzuheben, dann werden die Spieler ja trotzdem gekauft, halt für weniger. Ich glaube, das ist ja egal, für wie viel die gekauft werden. Ja. Dann kann es auch. Aber ich glaube, in dem Ausmaß wird es nicht mehr so sein. Aber das können wir, wie gesagt, noch nicht genau sagen. Aber ihr werdet hier auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr die weiteren Episoden anhört. Also wir werden da auf jeden Fall drauf eingehen. Und das wird jede Woche, glaube ich, Thema sein. Dann gehen wir jetzt weiter zum Spielerkader.
Aber dazu passend, folgt gerne dem Kanal hier. Also haben wir noch gar nicht gesagt, ja, für die neuen Manager, die dem Kanal hier oder unserem Fanschuss-Podcast-Account noch nicht folgen, ihr könnt ja auf Spotify ein Follow und eine Bewertung da lassen. Das sind für euch 2 Klicks, die legit 10 Sekunden dauern, machen uns aber richtig glücklich. Deswegen lasst gerne eine Bewertung da und folgt diesem Podcast. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ja, und besonders ab 1.8. werdet ihr halt auch komplett in unsere Saison eingebunden, wie wir mit den neuen Systemen klarkommen, mit der App und so weiter. Also ich glaube, der Mehrwert ist sehr, sehr groß hier im Podcast.
Yes, kuss, danke. Dann jetzt aber zum Spielerkader.
Nee, warte, eine Spaß, sorry.
Witzig. Dafür darfst du jetzt nicht anfangen, sondern Cringe. Paul darf mal anfangen. Yes, was sir. Beim Kader für ihn am wichtigsten ist, also in der Kaderaufteilung.
Ja, haben wir eben schon ein bisschen angerissen. Zu Beginn Torwart. Ja, gehe ich mit Jakob mit irgendwas rund um die 10 Millionen. Am besten natürlich zugelost. Das ist so der Traum, Jackpot. Ja. Da muss man nicht mehr bezahlen. Tendenziell sehe ich es beim Torwart auch nicht so unfassbar kritisch, wenn man vielleicht die ersten zwei Spieltage noch keinen hat, weil auch Torhüter gibt es eben mehr als in den meisten Ligen es Manager gibt, die auch bezahlbar sind. Deswegen Torwart für mich persönlich nicht so die kritische Position. Defensive noch viel uninteressanter. Also da habe ich letzte Saison ein bisschen anders gespielt, dass ich halt schon einigermaßen viel Geld auch zu Beginn schon in der Defensive hatte, um einfach eine sichere Saison zu spielen. Will man Meister werden, ist es für mich einfach am wichtigsten, die richtigen und ja, ich sag mal, seltensten, unersetzlichsten Mittelfeld- und Angriffsspieler zu bekommen, von denen man die meiste Spielzeit erwarten kann, die meisten Punkte und auch die meisten Scorer. Das sind dann die Spieler, die einem die Spieltagssiege bringen und ja, nicht die Defensivspieler, die man über die gesamte Saison irgendwie noch in den Kader eingliedern kann. Das ist ein Learning, was man irgendwie jedes Jahr wieder macht und am Ende hat man dann trotzdem so einen 30 Millionen Verteidiger an Spieltag, 5 oder 6 im Team und ja, es macht halt einfach mehr Sinn, dann auf die Offensiven zu gehen und das auch definitiv dann mein Plan ab 1. August.
Ja, also ich glaube, das ist auch, das merkt man immer wieder, wenn man so eine Liga managt, die in der Abwehr gibt's immer wieder Optionen, weil einfach auch die, glaube ich, die Masse am größten ist. Du kriegst halt viel mehr Spieler, die da Relevanz haben, weil eigentlich fast jeder Abwehrspieler so ein ähnliches Punktelevel hat. Im Mittelfeld gibt es dann halt so Spielerpositionen, wie in den meisten Fällen bei schlechteren Mannschaften die 6, die nicht so wirklich viel vom Spiel haben und deswegen einfach total irrelevant sind. Du kannst auch gefühlt einen 500k-Spieler reinstellen. Deswegen macht es definitiv vor allem im Sturm Sinn, am Anfang sich da irgendwie einzudecken. Wenigstens mit einem einzigen wirklichen guten Stürmer. Das reicht den meisten Fällen schon, aber so ein wirklich guter Stürmer ist schon big. Und dann halt eben so coolen Mittelfeldspielern, die geile Rohpunkte machen, vielleicht super kreativ sind, Großchancen kreieren, was auch immer. Also meine Tendenz geht da auch ganz klar zu, das große Geld solltet ihr nicht in Abwehrspieler investieren. Das ist auch seit Jahren bei mir gleich geblieben. Früher war ich da ein bisschen extremer, aber die Grundtendenz hat sich nie verändert.
Ja, du hast ja schon gesagt, ein guter Stürmer ist vor allem am Anfang recht gut. Ist, glaube ich, auch formationsbedingt, dass es viele Formationen gibt mit einem Stürmer. Also wenn du einen guten hast, der am besten dann auch noch irgendwie die ganze Saison fit ist und meistens spielt, dann hast du da eigentlich keine Probleme mehr und kannst dann komplett kaufen, was auf den Markt kommt oder was gerade gut performt und kannst auch, wenn man will, nur mit einem Stürmer spielen, noch so ein 500 oder 2 Millionen Backup, der vielleicht mal eingewechselt wird, falls der wirklich mal gesperrt ist oder ausfällt für den Anfang zumindest. Dann hast du da eigentlich gar keine Kopfschmerzen mehr, wenn du einen wirklich gesetzten Spieler hast, der dann auch am besten nicht von Verletzungen geplagt ist. Dann gibt es ja 3-6-1, 4-5-1, 5-4-1, glaube ich, also 3 Aufstellungen, wo du sehr flexibel bist und einfach einen Stürmer vorne reinpacken kannst und dann machen kannst, was du willst. Was ich noch für den Anfang vielleicht ganz interessant finde, dass wenn man Lückenfüller hat, also 500k-Spieler, würde ich die auch eher im Mittelfeld platzieren, vor allem, weil es da oft welche gibt, die gar nicht eingewechselt werden oder Sechser sind, die auch nie eingewechselt werden, dafür dann in der Abwehr so 4-5 Millionen Spieler, falls es da welche gibt, die auch starten, mir kaufen, weil ich da ein Punktepotenzial ein bisschen höher sehe für den Anfang, vor allem auch weniger Risiko durch Klärungsaktionen, egal bei welchem Team sie spielen, bei Mittelfeldspielern, die so 5-6 Millionen wert sind. Selten mal, dass die gut punkten, da müssen sie schon einen Scorer haben und das ist dann auch sehr selten, vor allem bei schlechteren Teams und vor allem, wenn es dann so eher so Sechser oder defensive Achter sind, die deswegen auch sehr günstig sind, weil sie eben nicht so viele Spielanteile haben. Das ist ja davor auch schon ungefähr bekannt. Deswegen, wenn man 500k-Spieler braucht, dann eher so im Mittelfeld parken und dann Sturm und Abwehr noch auffüllen mit so 4-5 Millionen Spieler, weil die dann eben noch ganz gut punkten können.
Ja.
Ja, also mit 500k-Spielern zu Beginn macht man sich auch nicht kaputt. Also ist zumindest mein Learning und meine Erfahrung aus der letzten Saison, dass ich relativ lang sogar noch 2, 3 500k-Spieler drin hatte. Aber es ist irgendwo auch einfach wichtig, sich die richtig spannenden Spieler halt zu sichern. Wie ich mir damals auch, so ein Spieler, wo man eigentlich nicht so drauf geht von der Price-Range her, halt mit einem Stöger für 16 Millionen und so. Das sind so Kandidaten, da muss man halt schon wirklich irgendwie into it sein oder mehr wissen als die anderen oder ja, einfach ein gutes Gefühl mit haben, weil sonst verbaut man sich da ziemlich vieles, weil man dann irgendwie auf andere zwei Spots verzichtet, wo man halt nicht mehr das Geld für hat.
Ja, also ohne 500k-Spieler geht schon, aber da musst du crazy gut scouten können. Oma, er wird ja auch viel gefrontet hier, David, beste Grüße, wir haben letztens noch geschrieben gehabt, aber David ist schon, der ist crazy gut da drin, sich so ein gutes, ausgeglichenes Team zu bauen, wo dann plötzlich zwei Spieler komplett explodieren und zu Big Boys werden. Aber in den meisten Fällen fährt man einfach den sichereren Weg oder den besseren Weg, wenn man sich wenigstens einen wirklich guten Spieler mit einer Garantie hast du nie. Ich meine, Musiala war letztes Jahr in der Hinrunde auch nichts, aber im Normalfall hast du ja bei diesen großen Spielern eigentlich immer eine Garantie, dass die auch liefern. Und wenn man dann die ersten paar Spieltage mit 1 bis 2 500k-Spielern im schlimmsten Fall auch mal 3 rumläuft, dann juckt das am Ende auch relativ wenig. Ja, deswegen. Da kann man auch drauf achten, ne? Ich meine, wie du sagst, vielleicht gibt es dieses Jahr mehr 500k-Spieler. Man kann ja einfach darauf achten, wie Jakob gesagt hat, dass die vielleicht auch eingewechselt werden. Ein Scorer wird jetzt nicht dabei sein, aber ein 500k-Spieler, der eingewechselt wird und dir dann vielleicht noch 30, 40 Punkte macht, das ist schon big. Und dann kompensiert das doch auf jeden Fall locker so einen großen Kauf.
Ja, und du hast ja auch schon David genannt wegen seinem Scouting. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig bei Kickbase, dass man einfach up-to-date ist und auch vor der Saison sich schon Gedanken macht oder Podcasts hört, Videos anschaut und da ein bisschen den Leuten zuhört, was die zu sagen haben, welcher Spieler vielleicht interessant sein kann. Da haben wir auch nächsten Punkt noch gemacht mit Analyse und Recherche, also wo man am besten solche Infos herbekommt. Und ich glaube, da ist Tobi der beste Mann dafür, um erstmal zu sagen, was so für ihn die wichtigsten Quellen sind, auf was er da achtet. Ja.
Also ich habe in die Vorbereitung von diesem Part hier mindestens eine halbe Stunde gesteckt. Sehr und gut. Zwar habe ich eine Tierlist gemacht. Ich habe einfach eine Tierlist erstellt von Dingen, wie man sich am besten für Kickbase informiert. Und die werde ich jetzt raushauen. Wir haben zum einen die oberste Tier, das ist die Goat-Tier. Also quasi das, was jeder, wenn es nicht macht, wäre er stupid. Und das ist zum einen, du hast es gerade schon gesagt, der Austausch beziehungsweise oder generell der Austausch mit anderen Managern / Kickbase-Interessierten. Das ist meine Nummer ein, also es gibt noch eine Sache, die krasser ist. Spoiler, ich Liga Insider, wow. Gehe ich gleich drauf ein. Aber der Austausch mit anderen Managern ist für mich auf demselben Level wie auf Liga Insider sich zu informieren. Liga Insider kann ich kurz sagen, Liga Insider ist der Goat. Liga Insider ist legales Cheaten für Kickbase. Wer keinen Liga Insider nutzt, ist dämlich. Ihr müsst Liga Insider nutzen. Und wie gesagt, das Einzige, was noch mit mir in der Goat-Tier des Informierens mit drin ist, neben Liga Insider, ist der Austausch mit anderen Managern. Und hier geht es nicht darum, dass ihr euren Homie, keine Ahnung, Justus fragt, yo, wen soll ich kaufen? Der sagt Chwanchara und du sagst, yo, ich gehe all in, sondern sich einfach viel mit anderen Managern unterhalten, durchlesen, bla bla bla, weil verschiedene Meinungen ist immer geil. Ihr könnt das dann immer so mit euren Intentionen abgleichen und selbst wenn ihr nur einen Punkt daraus hört, egal ob positiv oder negativ, die euch da irgendwie bereichern, ich habe gefühlt die besten, also immer retrospektiv betrachtet, die besten Erfahrungen, die besten Informationen kriegst du von anderen Managern, zusammen mit Liga Insider. Deswegen sind die beiden bei mir ganz klar oben in der Go-Tier mit drin. Soll ich direkt weitermachen oder wollt ihr dazu noch was sagen?
Ja, hau die erstmal raus, die Liste, oder?
Gut, ist aber viel, also es wird viel zu merken sein. Second Tier, also quasi Must-Have-Tier, ich habe nur 3 Tiers, also es geht die Go-Tier, wie gesagt, Liga Insider, Austausch mit anderen Managern, die zweitbeste Tier, aka Must-Have, sind für mich FODMOB, SofaScore, Twitter und Discord. FODMOB ist einfach die angenehmste App für die wichtigsten Statistiken zu ziehen. FODMOB hat, also die haben ja 0,0 was mit Kickbase zu tun, aber die Stats, die FODMOB rausgibt, sind in den meisten Fällen super geil auf das Kickbase-Punktesystem abzuwickeln. Also die passen sehr gut zusammen, sei es angekommene Pässe, gewonnene Zweikämpfe, bla bla bla, oder die Anzahl der Zweikämpfe, das kann man da sehr, sehr, sehr einfach einsehen. Ähnliches gilt für SofaScore. SofaScore ist ein bisschen deeper, also ist dann eher so für die Experten unter euch, die Bock haben, sich nochmal ein bisschen tiefer einzulesen. Dort könnt ihr Sachen gucken wie Passmaps, Schussmaps und so weiter. Das ist dann, wie gesagt, also es ist schon geil, aber das ist eher was, wenn ihr wirklich richtig, richtig Bock habt, zu euch zu informieren. Ich habe tatsächlich auch Twitter hier mit drin bei Must-Have, weil bei Twitter, du hast super häufig, wenn ihr so ein bisschen in der Fußballbubble drin seid und dem Toxischen so ein bisschen aus dem Weg geht, kriegt ihr dort halt sehr, 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 sehr geile Insider von verschiedenen Vereinen. Sei es einfach unter den Posts von den Vereinen selber Oder halt eben, wenn ihr so ein bisschen in die einzelnen Bubbles eintaucht, dann sind schon ein paar Leute dabei, die haben echt richtig viel Ahnung, beobachten das Training. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kriegst du die geilsten Informationen her, was so, was User angeht. Und Discord als letzte Kategorie oder als letzte App, was auch immer, wie man es nennen will, hier mit drin, kann ich euch definitiv den Kickbase Discord Server empfehlen. Den findet ihr, glaube ich, auch wahrscheinlich unter jedem YouTube-Video von denen oder auf Insta. Könnt ihr dem offiziellen Kickbase Discord Server beitreten. Die haben da auch so verschiedene Rollen. Das heißt, wenn Leute so ein Badge haben, dann sind die Fan von der Mannschaft. Das passt so ein bisschen mit Austausch mit anderen Managern, aber ich habe dort halt nie die Gewissheit. Deswegen habe ich das nicht in die Go-Tier mit reingepackt. Und ja, mein eigener großer Discord-Server, sind auch über 5000 Manager drauf, findet ihr auch den Link unter all meinen YouTube-Videos. Das ist halt immer das Geilste, wenn du mit Leuten schnacken kannst, die Ahnung von dem Verein haben, die vielleicht auch mal ein Trainingsspiel über 90 Minuten schauen oder was auch immer, ist immer ganz geil, deswegen Discord für mich auch in Must-Have mit drin. Und die letzte Kategorie mache ich ein bisschen schneller, die ist einfach gut, also einfach Apps, die sich auch lohnen, das sind für mich Kicker, WhoScored, Y-Scout ist halt crazy gut, aber kostet halt was, deswegen nur ein Gut mit drin, ist für mich kein Must-Have, wenn man kein Geld bezahlen will, gibt es auch andere Apps, wo du kostenfrei deine Informationen bekommst. Die Bundesliga-App und die Transfermarkt-App, die sind bei mir noch in Gut mit drin, die sind alle relativ selbsterklärend, kriegt ihr auch coole Informationen her, sind für mich jetzt aber keine Must-Haves in dem Sinne.
Ja, das ist doch mal eine gute Zusammenfassung. Eine Sache, ich weiß nicht, ob die da reinfällt. Für mich gehört das auch zur Analyse und Recherche dazu. Für mich goated und das steht für mich über allem, ist einfach Fußball schauen. Also, du bist der beste Manager oder du hast die Chance, der beste Manager zu sein, wenn du am Wochenende alle 9 Spiele siehst. Also, da kommt auch Liga-Insider nicht ran. Da brauchst du eigentlich auch gar keinen Liga-Insider mehr, weil du alles mitbekommst. Ja, okay, also für Infos unter der Woche natürlich, aber du kriegst von jedem Spieler, du kriegst besseres Gefühl für Spielsituationen, für Teams, für einzelne Spieler, wie bewegen sie sich und besonders eben auch für die Spieler, die du selbst schaust und ja, so die du selbst im Team hast und denen du zuschaust und ja, einfach bemerkst, okay, keine Ahnung, wie bewegen die sich, wie ist deren Chancenausbeute, hätten die mehr Punkte machen können oder war es irgendwie unglücklich oder sowas und ich persönlich ziehe da meine allermeisten Erkenntnisse raus und je weniger ich Fußball schauen kann, desto schlechter wird auch meine Kickbase-Manager-Leistung.
Das ist auf jeden Fall auch goated, vor allem wenn du Einzelspiele schauen kannst. Also Konferenz kriegst du viel zu wenig mit. Das macht, also Konferenz ist geil ja. Zu gucken, aber wenn es dir wirklich nur um diesen Ertrag geht, ist es wirklich geil, Einzelspiele zu schauen. Und wie du sagst, warum das vor allem sinnvoll sein kann, sagen wir jetzt mal, euer Mitmanager hat einen Stürmer, der macht in dem Spiel minus 17 Punkte. Wenn du nur die Punkte ansiehst, denkst du, ja Bruder, what the fuck, der macht ja wirklich gar nichts. Aber wenn du das Spiel gesehen hast und er hat irgendwie sich 5-mal durch richtig geile Passkombinationen oder Laufwege eine geile Situation gebracht und hatte einfach Pech, dass der Goalie geil reagiert hat, trifft den Pfosten oder was auch immer, das siehst du nicht in Punkten. Und so kannst du halt eben auch geile Käufe machen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr 34 Darmstadt-Einzelspiele schauen müsst letztes Jahr, sondern es ist geil, gerade am Anfang der Saison sich die Zeit zu nehmen, mal im besten Fall von jeder Mannschaft ein Spiel über 90 Minuten gesehen zu haben, um eben, wie du sagst, das besagte Gefühl für die Mannschaft zu bekommen. Wie ist das generelle Spielsystem? Kann das lukrativ sein oder gehe ich da eher auf andere Mannschaften? Also Einzelspiele schauen, ich habe es auch gerade nochmal dazu geschrieben in die Liste, hier ist auf jeden Fall auch goated, gebe ich dir recht.
Ja, gehe ich auch mit. Also für mich am wichtigsten die Spiele selbst schauen und Liga Insider. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die man machen muss, wenn man gut sein will und gerade mit Kickbase anfängt und wenn man das eh schon macht oder noch ein bisschen mehr zutraut, dann ist natürlich Kommunikation mit anderen Managern noch sehr wichtig, wenn man da die Möglichkeit dazu hat und die Sachen, die Tobi dann gesagt hat, sind auch alle sehr wichtig. Gehe ich auch mit, wie du die eingerankt hast. Und das letzte, also die dritte Tier ist ja dann echt nur für so richtige Ultrasuchtis, die dann auch noch Stats lieben und das nachschauen. So, also ist wirklich nur, wenn man da noch ich glaube, so viel besser macht es einen dann nicht als Manager, sondern das einfach nur für sich selbst ein bisschen oder für sein Wissen allgemein. Was ich da noch mit reinziehen würde in die Analyse und Recherche, ist auch die Kickbase-Liga selbst.
Ja,
genau, wollte ich auch noch sagen. Dass man die auch verfolgt. Also am wichtigsten oder mit sehr wichtig ist natürlich auch, was die Mitmanager machen, vor allem auch die enge Konkurrenz. Also da ein bisschen einfach ein Auge drauf haben von Beginn an. Da ist der Markt halt überall gleich. Dann sieht man ungefähr, ob sie gute Käufe machen oder schlechte Käufe machen, wenn sie so richtige dicke Overpays haben oder so Spieler, die stark steigen. Dann sieht man dann auch, wie der Teamwert sich entwickelt. Man sieht dann auch, immer zum Spieltagsbeginn, weil man da ja im Plus sein muss, was die Manager mindestens für den Teamwert haben und sowas einfach ein bisschen verfolgen, im Allgemeinen schauen, wie das im Kaufverhalten ist, ob jemand noch was verkauft kurz vor Ablauf vom Spieltag und dann noch auf irgendeinen Spieler gehen will oder ob der Kader voll ist und er dann kurz bevor, weiß nicht, Brand abläuft, dann nochmal was verkauft, dann kann man davon auch ausgehen, dass da ein dickes Gebot kommt oder überhaupt ein Gebot kommt, dass man sowas eben noch ein bisschen mit einbezieht und die Mitmanager auch kennenlernt. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da ein Gefühl dafür bekommt und das auf jeden Fall nicht außer Acht lässt.
Ja.
Sag ruhig, Paul.
Ja, für mich geht da auch in die Richtung, einfach immer schneller zu sein als andere. Also ich habe mir so als Punkt aufgeschrieben, in Anführungszeichen, ich hätte mehr bezahlt. Wenn du das als Kommentar von wem anders bekommst unter dem Transfer oder irgendwie sowas, dann hast du alles richtig gemacht, weil irgendwer anders halt im Nachhinein behauptet, er hätte mehr bezahlen wollen, aber hat eben nicht drauf geachtet, wer wen abgibt. Deswegen auch einfach in den Teams ein bisschen reinschauen, wer hat wen aufgestellt, wer hat wen auf der Bank gelassen, aber vielleicht noch nicht auf dem Transfermarkt oder so, dann ist die Chance nicht zu gering, dass er den vielleicht doch verkauft, obwohl er irgendwie noch selbst nicht so richtig drüber nachgedacht hat. Ja, das sind viele Möglichkeiten, um dann irgendwie anderen zuvorzukommen, und rein bei Deals unter Managern ist das so auch key, sich von anderen dann innerhalb der Liga auch abzusetzen.
Ich muss gerade ein bisschen lachen. Also an alle Manager, die vielleicht ihre erste Saison spielen, lasst euch bitte nicht davon abschrecken, was wir hier gerade sagen. Ne, das ist so, das ist schon,
ja, das ist ein bisschen vercrackt.
Das ist schon sehr, 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 sehr deep, was wir hier schnacken. Also ihr müsst nicht, ich habe zwar auch aufgeschrieben, deswegen muss ich auch gerade lachen. Ich habe aufgeschrieben, die drei basic Dinge, die du in der Liga machen solltest, wenn du wirklich richtig krass sein willst, ist, du musst das Beat-Verhalten aller Manager kennen. Und generell wissen, wer wie was, wie viel overpaid und so weiter. Du solltest die Punktetabelle in Kickbase kennen. Gut, das hat nichts mit Managern zu tun, das sollte jeder machen. Also auch wenn ihr eure erste Saison spielt, lernt die Punktetabelle auswendig, in Anführungszeichen, wie Vokabeln lernen. Und die dritte Sache ist
Tobi fragt nächsten Mittwoch ab.
Da kriege ich richtig irreguläre Verben, Englischunterricht, Flashbacks, Alter. Und die dritte Sache ist, ihr solltet Kaderübersicht über alle Mitmanager haben. Aber das ist halt wirklich deep, deep, deep. Also wenn ihr eure erste Saison spielt, dann müsst ihr nicht alles hier perfekt auf dem Schirm haben. Lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Wir sind halt drei absolute Crackies und lieben das. Aber es wird viele Leute geben, die es auch gerade hören und es zu 100% fühlen. Beste Grüße an euch. Und wie gesagt, die Leute, die ihre erste Saison managen, das ist das, wo ihr mal gerne hinkommen solltet, wenn ihr wirklich ein perfekter, man ist nie ein perfekter Manager. Kickbase hat auch viel Luck mit drin, aber wenn ihr alle Umstände, die nichts mit Glück zu tun haben, eliminieren wollt, dann solltet ihr das alles machen. Also quasi eine perfekte Bundesliga-Vorbereitung plus eine perfekte Liga-Vorbereitung, und dann habt ihr natürlich immer noch den Luck-Faktor und werdet nicht garantiert Meister, aber ihr eliminiert halt alles, was in irgendeiner Art und Weise von euch beeinflussbar ist. Deswegen, ja, nicht abschrecken lassen. So schlimm müsst ihr es dann doch nicht verfolgen.
Ja, Kinderpapa Tobi hat gesprochen.
Man braucht auch nicht unbedingt. Also ich glaube, in den wenigsten Ligen ist es unbedingt notwendig, um der Erster zu werden, weil viele trotzdem so nebenbei ein bisschen spielen. Und wenn man sich da allgemein gut auskennt mit Fußball oder mit Kickbase an sich, da gutes Geld irgendwie sich ertradet und ein gutes Team aufbaut, dann reicht es meistens schon. Das geht dann wirklich nur bei vereinzelten Ligen oder so richtig umkämpfte Ligen, wo alle richtig aktiv sind, weil man schon meistens ein paar Prozent haben, die alles geben, und dann nimmt es immer ein bisschen ab, je weiter hinten die anderen sind, und manche kümmern sich gar nicht mehr nach den ersten zwei Spieltagen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man einfach Spaß dabei hat, weil ich habe auch nicht angefangen und habe mir das als Ziel gesetzt, sowas zu lernen oder so. Ja. Ich hab noch nie eine Punktetabelle mir angeschaut und versucht einzuprägen. Das kommt einfach damit, dass man natürlich ein Member-Abo hat, braucht man leider, damit man die Punkte sieht.
Ja,
genau. Man verfolgt die Spieltage, sieht, wie seine Spielerpunkte zieht. A plus 5 ausgetippelt, plus 15 Großschuss kreiert, irgendwie Lattenkracher plus 12, solche Sachen sieht man ja dann die ganze Zeit, wenn man es verfolgt, und dann weiß man es automatisch. Und dann muss man es nicht irgendwie, also das kommt dann einfach mit der Erfahrung, mit dem Spaß. Also da, vor allem noch in der ersten Saison zu Beginn, sowas ist, wie Tobi schon gesagt hat, erstmal nicht wichtig. Was vielleicht ein bisschen wichtiger ist, aber auch schon ein bisschen tiefer reingeht, ist Spielplan und Rotation.
Ganz kurz, also ich muss doch einmal einhaken, es tut mir leid, wir haben heute so viel zu schnacken. Ich will nur einmal ganz kurz sagen, ich gebe dir voll recht, Spaß ist sowas von geiler als Erfolg in Kickbase. Real Talk. Ich habe lieber eine Saison, wo ich am Ende irgendwie 3-4 Spiele hatte, in die ich mich komplett verliebt habe, wo ich eine geile Zeit hatte, wo ich richtig Bock hatte, Bundesliga zu schauen, als wie ein vercrackter Cracky hier zu sitzen mit 4 Monitoren, mir Stats auswendig reinzuballern, am Ende Meister zu werden und gefühlt einen Burnout im Sommer zu bekommen. Also Spaß sollte immer im Vordergrund stehen. Macht diese Sachen wirklich nur, wenn ihr da auf Bock drauf habt. So, jetzt können wir zum Spielplan gehen.
Sehr gut. Ja, Spielplanrotation ist natürlich auch wichtig. Zum einen die Rotation selbst von den Bundesligaspielern, die wird oft mal angekündigt oder Liga-Insider, die bei den Prognosen auch mit dabei stehen oder auch im eigenen Kader, dass man da ein bisschen breiter aufgestellt ist und da dann auch den Spielplan im Blick hat. Also wer jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen, Bayern, Dortmund spielt, Leipzig, solche Spiele, vor allem von den schlechteren Mannschaften, dass man solche Spieler vielleicht dann auch mal außen vor lässt und dann einen Ersatz hat, der ein leichteres Matchup hat. Da kannst du gerne nochmal anfangen, Paul, weil Tobi gerade eh schon mit der Tierlist viel geredet hat. Wie sehr du darauf achtest und inwieweit du vorschaust. Also, keine Ahnung, man kann sich ja nicht alle 34 Spiele perfekt das so aufteilen, sondern was ist so dein Gebiet, wo du dich ein bisschen umschaust und was machst du da?
Ja, zu Saisonbeginn muss ich ehrlich sagen, ist das eher kurzfristigeres Plan, also Richtung ersten, ja, 2-3 Spieltage. Es geht halt zu sehr darum, einen festen Stamm ins Team zu integrieren, als ja, schon wirklich auf Matchups zu achten. Wo es dann aber deutlich interessanter wird, besonders bei ja, den allermeisten Managern, die halt ohne Reset spielen, dann Richtung Rückrunde, wenn man sehen kann, okay, weiß ich nicht, Bremen spielt die letzten Spieltage gegen St. Pauli, Kiel, Bochum, Heidenheim, was auch immer, nacheinander, und dann sind das für mich so die Mannschaften, auf die man dann gehen kann, wenn man dran belieft und auch sieht, dass die Mannschaft was drauf hat. Aber sonst, jetzt zur Saisonbeginn, schaue ich da noch nicht so sehr drauf. Da ist dann halt in den meisten Fällen eher der nächste Spieltag ausschlaggebend, und so managt man dann halt auch über die Woche, dass man ja vielleicht die paar 100k mehr bezahlt für Spieler, die ein geiles Matchup am Wochenende haben, als andere Manager. Und ja, besonders bezogen, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, auf die Challenges bezogen. Wir machen ja auch, wer uns jetzt erst anfängt zu hören, wir haben ja auch unser gutes Championship-Segment in jeder Podcast-Episode, wo wir am Ende auf die ja, Haupt-Challenge von Kickbase eingehen, würde ich erstmal sagen. Mhm. Und allein darüber merkt man halt, okay, das sind die geilen Matchups, da stellt man den Torwart auf gegen das schlechteste Matchup und ja, kann sich darüber halt einfach schon anschauen, was am nächsten Wochenende so ansteht.
Ja, also Thema Rotation generell, ich glaube, Rotation wird immer ein bisschen nicht overhyped, aber einfach sich zu viele Gedanken darüber gemacht. Rotation gehört im Fußball einfach dazu. Klar, ihr solltet jetzt nicht auf Spieler gehen, die grundsätzlich in der Rotation drinne stecken, also so 50-50 Duelle. Das ist nicht die Rotation, von der wir reden, sondern einfach, wenn man eine englische Woche ist oder die Belastung einfach super hoch ist oder ein Spieler angeschlagen ist, dass er dann mal rausrotiert, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Wie du schon sagst, Paul, das wird dann im Late Game nochmal interessant. Das hat man auch zum Beispiel letztes Jahr bei Leverkusen gesehen, als dann beispielsweise in Florian Wirtz mal 3 Spiele in Folge auf der Bank gesessen hat. Aber du fängst ja nicht an, solche Spieler deswegen zu verkaufen. Wenn ihr Spieler habt, die jetzt eh nicht die allerkrassesten Punkter sind und sich dann irgendwie rausstellt, dass die rotationsmäßig irgendwie beeinträchtigt sein können, dann könnt ihr sagen, okay, die gebe ich ab, aber bei den größeren Spielern denkt man ja eh nicht drüber nach. Ne? Rotation gehört zum Fußball einfach dazu. Klar, es ist auch cool, Spieler zu haben, die nie rausrotieren wegen Granit Xhaka, aber die sind halt, die kannst du gefühlt an einer, vielleicht 2 Händen abzählen in Kickbase von Spielern, die wirklich nie rausrotieren. Deswegen, ich würde mir da tatsächlich gar nicht so viel Kopf drum machen um Spielplan und Rotation. Wobei natürlich, also geile Matchups ist auch immer so eine Sache, aber das ist halt, wie du schon sagst, gerade am Anfang kann man da halt eh nicht so viel drauf setzen. Das ist dann eher was, wenn man mal so 2-3 Monate in der Saison drinne ist und du hast ein bisschen Geld über, dann kann man sich überlegen, wenn du mal den Platz für 1-2 Bankspieler hast, auch ein bisschen auf die anstehenden Spiele zu achten und so weiter. Aber jetzt am Anfang würde ich mir jetzt nicht so viel wie Kopf drum machen. Und wenn irgendwann mal Mannschaften geile Matchups haben, dann werdet ihr das hier im Podcast als erstes erfahren. Da könnt ihr euch auch drauf verlassen.
Geil. Ja, auf jeden Fall. Am Anfang, wie gesagt, hat man eh das Geld nicht, um sich da bald aufzustellen. Aber Rotation an sich von den Teams auch, kann man fast nicht predikten, weil dann trotzdem oft nochmal was anderes ist, wie man denkt oder wie das Muster davor war, außer man hat so ein paar Leaks, wo man weiß, der und der hat die Mainz-Aufstellung immer einen Tag vorher und die stimmt bis jetzt immer, dann kann man sich da auch drauf verlassen, da ein bisschen rotieren. Das, sowas sollte man natürlich schon verfolgen. Aber ja, dann, sonst macht es noch keinen Sinn am Anfang, aber allgemein ein bisschen breiter aufstellen, 3-4 Spieler noch übrig haben, dann nach 3-4 Spieltagen vielleicht kann man sich schon mal einen so einen günstigen Lückenfüller in Anführungszeichen kaufen, dass man dann mal irgendeinen Spieler, der einen 60er Schnitt hat, gegen Bayern schonen kann und dann dafür irgendeinen auch einen Aufsteiger, so einen Pauli-Spieler gegen, weiß nicht, gegen Kiel oder so aufstellen kann, wenn die gerade spielen, solche Sachen halt, dass man so da ein bisschen einfach ein Auge drauf hat. Und wenn man auch schon ein bisschen auf den Kader geht, dass man ein bisschen mehr Spieler hat, ist, glaube ich, die Flexibilität und die Formation an sich auch sehr wichtig, also wie flexibel man ist in der Formation. Das ist dann noch der letzte Punkt, den wir ein bisschen besprechen wollen. Ich glaube, da darf Tobi mal wieder anfangen, jetzt hat er gerade Paul angefangen. Ja, was für dich wichtig, wo sollte man flexibel sein oder was ist da der ausschlaggebende Punkt für dich, Tobi?
Na, geil, also über Formation habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also nicht über den Punkt generell, sondern was du gerade angesprochen hast, flexibel in der Formation sein, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man eben nicht zu diesem Punkt kommt, zum Beispiel, ich sage es immer wieder, Paradebeispiel ist für mich 4-2-4. Da kannst du gefühlt nicht auf Verletzungen eingehen, weil die so limitiert ist in ihren Positionen. Du hast in den meisten Fällen nur 2 Mittelfeldspieler dann im Kader und dann kannst du schon keine andere Formation mehr zocken, wenn irgendein anderer Spieler mal ausfällt. Also das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Generell zu dem Punkt aber Flexibilität ist für mich eine Sache, die ich vor allem letztes Jahr gemerkt habe. Man darf sich in Kickbase nie auf irgendwas versteifen. Sei es Spieler, sei es eine Formation.
Es ist so. Es geht wieder los.
Nee, es ist dasselbe. Der zweite Punkt ist Rationalität. Also dann weißt du, wo das hier wieder hinführt. Flexibilität als Manager ist so dermaßen big in Kickbase. Egal, ob es auf dieser Spielerebene ist oder ob es auf der Formationsebene ist. Man sollte sich nie feste Pläne machen und so weiter, sondern alles immer super flexibel sehen. Sei es am Anfang der Saison, wenn wir zurückgehen zu, welche Spieler kaufe ich, dass du nicht sagst, yo, ich plane ganz fest Julian Brandt ein, dann kriegst du am Ende nicht, dein ganzer Plan ist am Sack, sondern alles einfach so ein bisschen fluider sehen. Wenn man zum Beispiel, sei es einfach, ich plane gar nicht mit Victor Boniface, krieg den aber für 2 Millionen über Marktwert, warum auch immer, dann, damit, wenn ich damit nicht geplant habe, ist das einfach ein Kauf, wenn ich den für 2 Millionen über Marktwert bekommen habe, den musst du mitnehmen. Und selbst wenn ich vielleicht denke, oh, der könnte gar nicht so geil sein, aber für den Preis wäre er mir zu 100% wert gewesen. Ich würde mich nie auf Spieler versteifen, auch wenn ich zum Beispiel in die Saison reingehe. Ich habe heute eine Tierlist hochgeladen und sage, Florian Wirtz, Jamal Musial und Harry Kane sind die 3 besten Spieler in der App. Das heißt aber nicht, dass ich all in auf diese Spieler gehen werde, sondern ich versuche auch aus dem mittleren Segment, wenn ich da einen Spieler günstiger bekommen kann, dann gehe ich halt mit dem. Dann habe ich halt am Ende keinen Wirtz. Schade, aber wenn ich dafür einen Julian Brandt für 37 Millionen bekommen habe, dann ist es mir am Ende lieber, den halt für einen günstigen Marktwert bekommen zu haben. Deswegen flexibel sein ist super, 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 super wichtig. In meiner Welt gab es noch nie was Dümmeres, als vor der Saison sich einen Schlachtplan zu machen, irgendeine Excel-Tabelle und da reinzuschreiben, ich will den und den und den für den und den und den Marktwert haben. Das wird nämlich sowieso nicht funktionieren. Und genau dasselbe gilt auch mit der Formation. Ja, ich bin auch ein Monk, ich liebe es, Dreierkette zu spielen. Ich finde es furchtbar, ugly, eine Vierer- oder Fünferkette zu spielen. Wenn du aber 4 gottlos geile Verteidiger bekommst, dann spielst du halt eine Viererkette. Mein Gott, da muss man halt dann durch.
Ja, kann ich wenig hinzufügen. Zum Thema Formation noch kurz. Ist für mich relativ irrelevant. Du hast eben schon gesagt, diese Richtung 4-2-4 oder auch 3-6-1 oder alles, was halt irgendwie komplett limitiert ist an Wechseln und auch Ersatzspielern, ja, halt einfach von diesen Extremformationen fernhalten, wenn es irgendwie geht, wenn man so mal halt in den Spieltag gehen muss. Und ich glaube, Tobi, du bist letztes Jahr auch mal mit einem 4-2-4, glaube ich, reingegangen.
3-6-1 hatte ich sehr, sehr häufig gehabt. Ja, weil sich dann mein zweiter Stürmer, Schmacara, mal wieder verletzt hatte, muss ich halt auf den Mittelfeldspieler ausweichen. Deswegen 3-6-1 gab es bei mir häufiger, ja. Wenn es eine Option ist, ist das geil. Nur man sollte halt nicht grundsätzlich damit planen, wie du schon gesagt hast.
Ja, oder auch 3-6-1. Ich meine, man geht ja auch in der Championship öfter mal mit verrückten Formationen, also ich habe da auch schon oft 3-6-1 oder teilweise auch ein 4-2-4 aufgestellt und bin damit auch sehr, sehr gut gefahren. Deswegen spricht das ja jetzt nicht grundsätzlich gegen diese Formationen, aber ja, man sollte dann schon zusehen, dass man sich davon wieder wegentwickelt und wir haben schon ganz oft jetzt gesagt, in dem Teil flexibler ist.
Yes, sir. Ja, was man vielleicht noch ein bisschen sagen kann, dass man flexibel überhaupt ist, zum einen, wenn man ein bisschen in der Saison ist, den zweiten Torwart sich holen oder gleich am Anfang, wenn man den Platz hat, also einen 500k-Keeper von der Mannschaft und später in der Saison am besten sogar noch einen zweiten Keeper, der Stammkeeper ist, also zwei erste Keeper, wenn das die Ligengröße zulässt, dann ist man da auch ein bisschen flexibel, falls jemand verletzt ist, falls das Matchup vielleicht mal besser ist und dann da auch so die Formation ein bisschen durchgeht, also mindestens zwei Stürmer, die spielen. Es gibt eben viele Formationen mit einem Stürmer, dann kann man da immer ein bisschen wechseln, wenn da einer ausfällt, sonst kann man alles auffüllen. Abwehrspieler würde ich auch mindestens vier relativ gute haben, weil man oft mit Dreierkette spielen kann, dass du eben drei hast und falls da einer ausfällt, dass du dann nochmal in Sicherheit bist, dass du immer mindestens drei hast, die spielen. Also einen sicheren Stürmer mit Ersatz und drei sichere Abwehrspieler mit Ersatz und Mittelfeld dann einfach austoben und da den Rest auffüllen, weil es da eben sehr viele Variationen gibt zu spielen. Aber mindestens würde ich, wie gesagt, zwei Torhüter, zwei Stürmer, vier Abwehrspieler und Restmittelfeld. Das ist so grob, dass man da eben einigermaßen flexibel ist und auch auf Ausfälle kurzfristig reagieren kann.
Top Call. Top Call. Sehr cool. Ich glaube, das fasst perfekt den perfekten Kickbase-Start zusammen. wir gehen noch mal ein bisschen auf die neue App-Version ein, oder? Mit ein paar Insta-Fragen zum Abschluss.
Können wir gerne machen.
Also erstmal dazu, du kannst gerne raussuchen. Alter, was da, also ich habe da gestern mit einem Kollegen drüber geredet. Ich glaube, ich habe noch nie in meiner kompletten Kickbase-Laufbahn so einen negativen Backlash gegenüber Kickbase erlebt. Egal, was die jemals gemacht haben. Ich glaube, es gab noch nie so viel Feuer auf Kickbase generell. Normalerweise ist das eine sehr, sehr, sehr harmonische Community. Aber ich habe teilweise allein heute in dem Video vier Kommentare wirklich löschen müssen, weil die einfach sinnfrei negativ waren. Und dann noch so ein paar andere, die geschrieben sind. Kann jeder schreiben, ist ja, wenn man einfach nur die Meinung zu der App schreibt, alles cool. Die geschrieben haben, yo, Tobi, hat mir immer super viel Spaß gemacht mit deinem Content, aber ich bin bei der neuen App-Version raus. Kein Spaß, ich habe so Kommentare bekommen, wo ich mir dachte, Alter, Jungs, chillt mal. Also ich will dazu generell, bevor wir darauf eingehen, sagen, der Mensch ist ein gestörtes Gewohnheitstier und ich weiß, dass die meisten von euch mit der App-Version angefangen haben, die es aktuell gibt. Die gibt es, glaube ich, seit 2019 oder 18 oder irgendwie so um den Dreh. Ich weiß, dass das eine Riesenumstellung ist, aber Leute, chillt mal ein bisschen, gebt euch mal ein paar Wochen Zeit, gewöhnt euch erstmal an die App und dann ist das alles halb so wild. Das will ich direkt vorneweg sagen.
Ja, definitiv. Also da ist irgendwie, hat sich so eine Massenbewegung entwickelt, die ein bisschen übertrieben ist. Also ich kann verstehen, dass wenn man die App aufmacht und ich spreche jetzt auch im Namen vieler Zuhörer, weil ich halt wie Tobi jetzt noch kein Tutorial auf YouTube produziert habe oder mich seit Wochen damit beschäftige, da wir ja auch ähnlich wie die meisten Zuhörer erst seit dem Update den Zugang auf die App haben. Für mich ist es auch noch relativ unübersichtlich. Ich bin auch gerade wieder reingegangen und habe mir gedacht, warum gehe ich auf meine Liga und mein Team ist dann irgendwie erst der dritte Reiter und keine Ahnung, ich habe den Chat auch gerade zum ersten Mal entdeckt zum Beispiel. Also es sind so Sachen, an die muss man sich einfach gewöhnen, aber genauso musste man sich seit an dem allerersten Tag, an dem man Kickbase geöffnet hat, auch an die alte Version gewöhnen, die sicherlich auch eine gewisse Zeit gebraucht hat. Ich finde es grundsätzlich keine so verkehrte Neuerung und ich finde es auch teilweise sogar recht übersichtlich, besonders die Base finde ich ziemlich cool, wo echt viele neue Sachen angeboten werden, die man sich noch reinziehen kann, auch Transferübersichten und so weiter, die ich ziemlich cool finde. Da gibt's vieles, was mir auch echt gut gefällt und ja, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil das ist schon echt übertrieben, was Kickbase da auch erfahren muss. Ich will gar nicht wissen, wie da die Insta-DMs und so weiter aussehen. Alter. Das muss schon echt ziemlich asozial sein.
Ja, denke ich auch. Dazu kann ich auch gleich die erste Frage, die ich rausgesucht habe, im Stellen von Phil_9524. Warum ist die Stimmungslage der Kickbase-Community mittlerweile immer so negativ behaftet? Vielleicht habt ihr da einen Erklärungspunkt, warum das so sein kann.
Also zum Beispiel, ich bin schwer. Ja. Ich kann direkt sagen, je größer etwas wird, desto mehr kommt auch immer negative Scheiße dabei. Das ist ganz normal, das ist überall so. Ich merke das auch immer im Sommer, wenn dann so die neue Kickbase, was weiß ich, Besatzung kommt. Also das große Pulk an Managern, die vielleicht ihre erste Saison spielen, dann ist meine Kommentarsektion teilweise unerträglich und das regelt sich dann nach 2-3 Monaten. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, damit muss Kickbase einfach leben. Je größer man wird, desto mehr Negatives wird auch dabei kommen. Das ist überall so. Aber wie du sagst, also oder wie Paul gesagt hat, dieser Backlash, so krank übertrieben negativ, das nervt einfach auch so ein bisschen.
Ja. trübt so ein bisschen die Vorfreude auch auf die neue Saison, weil sich da so viele so komplett irgendwie dranhängen. Kommt irgendwie ein bisschen rüber wie so ein Twitter-Shitstorm, wo sich dann einer nach dem anderen irgendwie anschließt und denkt, okay, oh, der hat jetzt was Negatives gesagt, oh, dann finde ich das aber auch irgendwie kacke. Und ja, da gibt sich so eine Gruppendynamik einfach, wie ich eben auch schon gesagt habe.
Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch irgendeinen anderen Grund gibt. Also ich meine, an sich, ich weiß nicht, wie er dabei war bei dem Playmaker-System und da schon oft befragt wurden zu Kickbase allgemein und auch bei der App ein bisschen näher dran sind. Ich glaube, wenn Leute sich jetzt gar nicht damit befasst haben, dann war es halt so ein Schlag ins Gesicht, dass man auf einmal jetzt eine neue Version hat, weil ja nicht jeder Kickbase verfolgt, YouTube-Videos schaut, Podcasts hört, sondern einfach so casual das Spiel spielt und dann auf einmal so ein Update kommt und alles neu ist und das dann fast schon wie so eine Werbeplattform ausschaut, weil die Base eben gar nicht mehr mit Kickbase, mit der Liga selbst zu tun hat, sondern einfach nur News sind, was ja zum einen jetzt erstmal nicht schlecht ist, aber ich glaube, wenn man da gar keine Informationen dazu hat und dann auf einmal so ein Update kommt, dann ist es schon ein bisschen erschreckend und dass man vielleicht da irgendwie, also es ist schwer anders zu machen, aber vielleicht hätte die Kommunikation ein bisschen anders sein müssen, dass man da irgendwie ein bisschen besser vorwarnt, die Casual-Spieler an sich, die sonst nicht den Zugang zu der App haben. Ich glaube, da war schon oft so ein Punkt, dass es halt einfach so von jetzt auf nicht so eine Änderung gibt. Und auch die Testphase letztes Jahr war ja ähnlich und da wurden schon ein paar Sachen übernommen, aber ich glaube schon ein paar Kritikpunkte, die die Community geschlossen hatte, wurden eigentlich gar nichts dran gemacht, wie zum Beispiel auch der Marktwert an sich, dass es so sehr dunkel ist und man wenig Unterscheidungsmöglichkeiten hat, ist, glaube ich, gar nicht verändert worden. Das ist immer noch alles sehr, sehr schwarz und man hat eine Möglichkeit, das Design da selbst umzustellen, weil das sollte ja oder wurde ja angekündigt, dass man da irgendwie die Farbe selber einstellen kann. Kann man das schon machen?
Ich dachte auch, ich glaube, das kommt einfach über die Zeit. Also das sind alles so Sachen. Also bei der Challenge soll ja auch eine lilane Pitch kommen, ja. Also quasi eine optische Veränderung zum normalen Modus. Ist ja aktuell auch noch nicht der Fall. Ich denke schon, dass man das über die Zeit selber einstellen kann. Weil es gab ja auch in dem Trailer, wie du gesagt hast, da gab es ja auch so kleine Easter Eggs, so von wegen, ja, Pitch Color Change und so ein Stuff. Also das wird mit Sicherheit irgendwann kommen, aber stimmt jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und das ist auch eine Sache, ich habe mich bisher auch nicht negativ zu der Version geäußert. Finde ich auch affig, weil man gewöhnt sich an alles und ich habe mich mittlerweile komplett dran gewöhnt. Ich finde die Version eigentlich ganz cool, to be honest, so. Aber das Einzige, was ich bis heute, und das war Day One, ich habe ein Video damals hochgeladen auf Malta vor über einem Jahr. Das war das Erste, was ich gesagt hatte, war, es ist mir einfach ein bisschen zu dunkel. Und das sehe ich immer noch so. Und dann haben viele Leute mir auch gesagt, ey Tobi, du kannst die App in den White Mode stellen. Bruder, ich will keine Flashbang im Gesicht haben, Mann. Das ist dann auch einfach, das ist dann genau das Gegenteil. Das ist mir dann viel zu hell. Also bei der alten Version, die war mir auch grundsätzlich zu hell. Also es war ja kein Dark Mode, es war einfach alles sehr hell. Aber du hattest, der Kontrast zwischen den einzelnen Elementen war einfach wesentlich besser. Und jetzt hast du einfach eher, das sieht fast so ein bisschen so aus wie eine riesige schwarze Fläche mit einzelnen Details drauf. Und es ist mir einfach, das verschwimmt mir alles viel zu sehr miteinander. Also ich fände es einfach cooler, wenn das in irgendeiner Art und Weise visuell, farblich ein bisschen mehr abgegrenzt werde. Das ist wirklich ehrlich das Einzige, was ich an der App zu kritisieren habe. Ansonsten gewöhnt man sich an alles.
Ja, denke ich auch. Und solche Sachen, oder was heißt solche Sachen, aber vor allem auch die Sache, glaube ich, weil da schon sehr viele mitgegangen sind, dass es alles zu dunkel ist, dass da keine Änderung kam und nach einem Jahr einfach das gleiche wieder released wird als offizielle Version und dann nichts geändert wurde, das ist natürlich dann auch, dass manche da ein bisschen sauer aufstößt, weil die halt denken, es gab Umfragen, sie haben es überall geschrieben und es wurde sich da so ein bisschen ignoriert, kommt man sich halt auch ein bisschen blöd vor. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Grund, dass das so ein bisschen sauer aufstößt, aber allgemein das Feedback ist schon sehr, sehr hart, also ich sehe es jetzt auch nicht so schlimm. Vor allem auch die Ligenübersicht finde ich ganz cool gelöst, dass man da mit dem Daumen, was ja auch das Ziel war, dass man einfach mit dem Daumen alles bedienen kann, das kann man gut machen und ich hatte es auch erst geupdatet und komme jetzt eigentlich schon ganz gut zurecht. Aber ja, wie gesagt, das sind halt so ein paar fade Beigeschmäcke, wo ich auch verstehen kann, dass man ein bisschen sauer ist oder ein bisschen enttäuscht ist von der App an sich. Aber so schlimm, wie das Feedback ist, finde ich es jetzt auch auf keinen Fall.
Ja, die werden sich jetzt halt nur so halbwegs auch dran halten müssen, dass sie die Bugs und so weiter entfernen. Ich hatte gestern auch ein bisschen Probleme, mein Gebot abzugeben und so Sachen. Das wird halt natürlich mit der Zeit kommen, aber ja, wird man natürlich zusehen jetzt. So weit ist es ja auch nicht mehr bis Saisonstart, dass man darauf guckt, dass da zeitnah alles auch wirklich hundertprozentig funktioniert.
Ja, ich glaube schon, dass die Bugs schnell gefixt werden, aber solche Sachen wie zum Beispiel dieses Dunkle, das, was jetzt schon über ein Jahr ein Thema war, wurde halt gar nicht behandelt, deswegen da ein bisschen,
glaube ich, nicht, dass da noch was kommt. Ich meine, die hätten geändert. Ich war ja im März bei dem Creator-Event in München, da hatte Anatol gesagt, dass die das schon angepasst hatten. Ich habe aber ehrlicherweise auch nichts davon gesehen. Also für mich sieht es auch wirklich legit so aus wie damals. Das ist mir immer noch. Weil, also wie gesagt, vor allem, wenn ich zum Beispiel auf den Transfermarkt gehe, dann ist es einfach, es verschwimmt alles so miteinander. Du hast, also ich habe das Gefühl, es ist für die Augen wahnsinnig schwer, sich dort sinnvoll durchzuangeln, was Information-Gathering angeht. Also das ist so mein Eindruck. Aber egal, das haben wir jetzt schon angesprochen.
Ja. Gut, dann nächste Frage von M-Engelbrecht. Kann man noch die Teams der anderen Manager und deren Transferhistorie sehen?
Kann ich direkt schnell sagen, oder?
Ja,
das weil die Frage habe ich auch unter meinen Videos bekommen. Ganz simpel und einfach, ihr geht auf euren Liga-Tab, ganz easy, und dann geht ihr ganz rechts ins Ranking, klickt auf den Manager drauf, den ihr sehen wollt, und dann seht ihr unten eine Übersicht. Ein nebendran ist der Kader, dort seht ihr die Mannschaft, die Leistungen, die Punkte und ganz rechts die Trades. Fertig. Easy as that.
Sehr gut. Ja, das konnte ich jetzt noch nicht. Ich habe ein paar bei Insta beantwortet, also ihr könnt auch gerne bei instafernschuss.pod schauen in der Story, da habe ich ein paar beantwortet, die ich beantworten konnte, weil die einfach für einen Podcast blödsinn, wenn ich irgendwas vorlese und dann so eine eindeutige Antwort immer kommt. Das war nur eine Frage, die ich selber nicht ganz genau wusste, weil ich auch keine Liga gerade in keiner Liga bin, wo Mitmanager sind, deswegen kann ich es nicht nachschauen. Dann gab es noch eine Frage von FlonoT ist 27, das war mit dem Kickbase-Angebot, ob das 72 Stunden bleibt, ich glaube, das ist mit die größte Änderung, das haben wir ja vorhin schon sehr ausführlich drüber gesprochen, das brauchen wir auch nicht mehr auffassen. Ja. Dann haben wir noch eine Frage von General.Relativity, war der nicht auch bei den...
Doch, der war auch noch dabei.
Ja, General Relativity, Alter, ganz wilder Name.
Ja, da gab es sehr, sehr viele...
Deutsche Allmanns, Alter.
Ja. Ich habe General einfach gesagt, ich bin deutsch. da gab es viele Fragen dazu oder viele Anregungen. Warum kann man nicht mehr sehen, wer neu auf den Transfermarkt kommt? Also warum ist natürlich schwer zu beantworten, außer Tobi hat dann eine Antwort, warum das so ist.
Kann ich direkt beantworten. Kickbase hatte das bewusst rausgemacht. Das Feature wurde quasi abgeändert zu, wenn du auf den Transfermarkt gehst, steht bei den Spielern, die neu draufgekommen sind, oben links in der Ecke, so ein kleines grünes Banner mit New oder Neu. Ich weiß aber auch, dass das extrem viel zurückgemeldet wurde. Also ich glaube, nichts wurde öfter zurückgemeldet als, yo, ich will sehen, wann Spieler neu auf den Transfermarkt gekommen sind. Und ich kann es auch aus einer, es soll jetzt nicht casual sein, nicht jeder, der das haben will, ist ein Casual so, aber die meisten, die das haben wollen, sind halt Casuals, die sagen, ich habe keinen Bock, den ganzen Transfermarkt durchzugucken, ich will einfach die App öffnen und dann will ich einfach ganz entspannt sehen, wer ist draufgekommen und so weiter. Und ich glaube, das ist was Kickbase definitiv auch easy, in Anführungszeichen, implementieren kann. Easy ist nix, also ist immer noch vom Codieren her natürlich alles schwierig, aber ich glaube, bei dem Backlash, den sie dafür bekommen haben, dass das ein Feature sein wird, was vielleicht nicht direkt, aber über das nächste halbe Jahr dann auch in die App zurückkommen wird. Also da muss man sich, glaube ich, keinen Stress machen.
Ja. Sehr gut.
Ja, also,
was soll ich dazu sagen?
Ja, was?
Ja, finde ich auch gut, dass es, also ich hoffe auch, dass es geändert wird. Zum einen auch, wenn man nicht casual spielt, was du auch schon gesagt hast. Ich glaube, mir ist vielleicht einmal vorgekommen, dass ich irgendwann mein Spieler, dass der verkauft wurde und ich gedacht habe, hey, ich habe gar nicht gemerkt, dass der auf den Markt kommt. Also, dass man mal was übersehen hat. Das ist mir selten mal vorgekommen, aber das glaube ich, mir auch schon einmal vorgekommen, obwohl ich jeden Tag mehrmals in die App schaue. Jetzt aber mit diesem neuen, das strahlt natürlich, sticht raus, weil alles so dunkel ist und dann sieht man das schon. Ich habe gerade auch nochmal durchgescrollt, also man sieht sehr gut. Aber trotzdem ist da die Gefahr nochmal höher, dass man was übersieht. Deswegen würde ich es mir auch wünschen, dass es wieder zurückkommt. Und was du auch schon gesagt hast, die Casual-Spieler, die einfach kurz sich einmal einloggen wollen und nachschauen wollen, was ja eigentlich das Ziel von Kickbase war, mit der Beta auch, dass man die Nutzerfreundlichkeit für die große Masse an Manager, die eben das ganze Casual-Spiel nicht ganz so ernst nehmen und so vercrackt sind wie wir jetzt zum Beispiel, dass die damit besser umgehen können, dass man dann das rausnimmt, verstehe ich nicht so ganz, weil das ja schon, also da nimmt man ja schon einfach dieses einmal kurz früh in die App gehen und schauen, was neu ist, das nimmt man ja einfach komplett raus. Also man macht es ja viel komplizierter in der Hinsicht, also ich glaube schon auch, dass das kommt und hoffe auch, dass das wieder kommen wird, weil es halt einfach das Ziel, dass man die App ein bisschen casual gestaltet, das ist dann einfach, ja, das ist kompletter Gegensatz. Deswegen, ich glaube, das ist das Einzige, was auf jeden Fall geändert werden muss für mich.
Mich stört es jetzt ehrlicherweise auch nicht, aber also mich stört es nicht generell, weil ich mir sowieso immer den Ich habe noch nie ein Spiel, bisher, seit ich zocke jetzt schon seit 2 Wochen knapp bei der Doppelpack-Liga mit und ich habe noch nicht einmal irgendwie einen Spieler nicht gesehen oder so, aber das kommt halt alles so miteinander einher, dass, wie wir eben gesagt haben, dass das alles halt visuell ein bisschen schwer zu überblicken ist und deswegen wäre es, glaube ich, auch sinnvoller, wenn das dann vielleicht sogar irgendwie farblich hinterlegt in diesem normalen Newsfeed, wo du die Transfers auch siehst, dass das so eine ganz leichte farbliche Abgrenzung hat, wenn ein Spieler neu auf den Transfermarkt kommt, auch für die Übersichtlichkeit. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich auch vollkommen verstehen kann, warum die Leute das fordern.
Ja, gut, dann noch abschließend die letzte Frage von Jonathan Langbehn, der auch öfter mal Fragen stellt. Habt ihr das Gefühl, dass sich Kickbase weg vom Manager hin zu einer Art Plattform entwickelt?
Die Frage checke ich nicht. Also da bin ich zu dumm für.
Also ich glaube, die geht in die Richtung, dass die Base so umfangreich ist und dass es zu viele Informationen gibt, die nichts mit dem Kickbase-Modus an sich zu tun haben.
Also dass es eher so wie UEFA-Fantasy-Ding ist, dass es an sich eine andere Funktion hat, wie News zur Bundesliga, News zu Transfers, zu irgendwelchen Spielern und nebenbei man auch diesen Fantasy-Manager spielen kann. Ob das sich da so ein bisschen hinentwickelt, dass der Fokus mehr auf der Plattform liegt. An sich, dass man da auch vielleicht auch tippen kann oder keine Ahnung, halt solche Sachen, sich Informationen holen kann und auch Statistiken irgendwann einsehen kann von den Spielern und dann nebenbei noch so ein bisschen Kickbase-Manager spielen könnte, dass sich das da so ein bisschen hinentwickelt.
Also, ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen darf, aber es ist auch so ein bisschen das Perspektivziel von Kickbase. Also, wer das schlecht findet, der hat ein Problem. was ich verstehen kann, aber egal, wo sich diese App hinentwickeln wird, der Kickbase-Teil wird immer das Herzensstück bleiben, das kann ich sagen, das wird sich auch nie ändern und wer die Base nicht nutzen will, ich bin total ehrlich, ich habe noch nicht einen Kickbase-Artikel in meinem Leben gelesen, bin ich ganz ehrlich, also ich bin aber auch wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, ich glaube, dieser Base-Teil ist dann wirklich für die Leute, die das einfach so nebenbei ein bisschen entspannt, ein bisschen was über die Bundesliga lesen mit leichtem Kickbase-Bezug. Ich bin nie auf der Base. Also mich stört die Base auch nicht. Die wird einfach geskippt, sobald ich die App öffne und ich bin in meinem Liga-Tab. Und so kann man es ja dann auch immer noch machen. Selbst wenn das jetzt irgendwann gefühlt Kicker One Football, was weiß ich, 2.0 wäre auf der Base, kann man das ja immer noch einfach umgehen. Und klar, also es wäre meiner Ansicht nach erst dann schlecht, wenn unser Kickbase-Modus, also der Fantasy-Modus, darunter leidet, aber das wird nie passieren. Deswegen, also da kann ich, glaube ich, jedem die Angst nehmen, was das angeht.
Ja. Sehr gut.
Ja, der arme Paul, es tut mir voll leid. Dreimal hintereinander Pauli so voll getrappt, dass er nichts mehr sagen kann. Tut mir leid.
Ja, also ich glaube, man erkennt ja auch ganz gut, dass das Ziel ist, oder ist jetzt schon ein bisschen das Ziel, dass die Hauptseite, wenn man die App öffnet, einfach nichts mit dem Managerspiel an sich oder halt mit der Liga an sich zu tun hat, sondern eher so plattformmäßig ist. Solange man da noch gut und schnell hinkommt auf die Ligen, dann ist es für mich auch kein Problem. Aber wenn sie damit dann noch mehr Leute allgemein auf die App bekommen oder auf Kickbase bekommen, die auch Informationen dazu nehmen, können sie es auch gerne machen. Ich bin auch ehrlich, ich habe auch eigentlich noch nie so einen Base-Artikel gelesen, weil ich mir die Informationen woanders hole. Aber wenn die damit gut fahren, dann sollen sie es machen, solange man noch gut auf die Ligen kommt.
Also das Ziel ist dabei logischerweise, aber das spoilere ich ja nicht, das kann ich mit Sicherheit sagen, dass du halt theoretisch gesehen, um Kickbase zu spielen, nur die Kickbase-App brauchst. Das ist quasi das Perspektivziel.
Ja, das haben sie ja schon oft im Podcast
erwähnt. Genau, deswegen, da sage ich auch nichts, weil ich nicht sagen darf oder so. Du sollst einfach auf der Base, sollst du dich richtig geil über die App informieren können, dass du theoretisch gesehen nicht mal sozusagen zum Beispiel unseren Podcast oder meinen YouTube-Account brauchst. Und ganz rechts im Wettbewerbe-Tab sollst du eigentlich alle Informationen über die Bundesliga bekommen, dass du nicht andere Apps wie Kicker oder Ähnliches brauchst. Wie du sagst, es wurde ja auch schon im Podcast gesagt, auch in denen kann ich sehr empfehlen, diese Perspektiv-Podcasts, die immer im Winter hochgeladen werden, wo Anatol dabei ist vom offiziellen Kickbase-Podcast, sehr empfehlenswert, dass das Ziel ist. Aber letzten Endes, wir Manager, also die jetzt noch zuhören, also wer jetzt sowieso noch zuhört, der ist eh ein Cracky, genau wie wir. Ist einfach über 1,5 Stunden deep, also beste Grüße an euch.
Ja, egal.
wir werden sowieso nur in dem Liga- und Challenge-Tab abhängen, die in der Mitte sind. Und solange die beiden da sind und solange die beiden den meisten Effort vom Team bekommen, ist doch alles cool. Von daher passt für mich alles.
Für mich war es auch sehr entspannt, wo wir gerade sowieso bei dem Thema sind, Ich finde dieser, dass die Wettbewerbe einen eigenen Reiter bekommen haben, irgendwie finde ich das nicht so geil. Also ich glaube, das ist so mit das, was mich am meisten stört, dass ich nicht in der Champions League, also in unserer Liga bin und oben auf Bundesliga drücken kann und dann die die nächsten Partien, die Tabelle, die Top 25 und so weiter sehen kann, sondern dass ich eben aus der Liga rausgehen muss, aus meinen Ligen rausgehen muss und dann wieder wechseln muss, um diese Übersicht zu haben. Den Tab, den habe ich, glaube ich, auch besonders, wenn ich jetzt an Championship auf Aufstellung und so weiter denke, mit am meisten genutzt, immer wieder diesen Überblick zu haben, mit einem Klick schnell wieder alle die Übersicht über alle Partien zu haben. Ich glaube, das ist mit das, was mir, wenn ich es jetzt auch gerade hier, während ihr redet, so durchklicke, was mir am meisten fehlt.
Aber to be honest, ich finde es richtig geil. Weil, ich weiß gar nicht, ich muss gerade selber schauen, weil ich will nichts Falsches sagen, aber der Sinn dahinter war, dass du quasi zwischen Wettbewerbe und zum Beispiel Championship viel, viel angenehmer hin und her switchen kannst. Also sagen wir mal, du bist gerade in der Championship, gehst die entspannt durch, wechselst den einen oder anderen Spieler ein und aus und kannst dann einfach auf Wettbewerbe drücken und dann wieder auf Championship und kannst die ganze Zeit hin und her switchen. Und vorher war es so, du musst erst hochgehen, dann setzt du quasi die Seite zurück, dann musst du wieder auf den Verein gehen, wieder durchsuchen und so weiter. Und so kann ich jetzt zum Beispiel, ich gehe auf Wettbewerbe, gehe auf den Kader von Leverkusen oder was auch immer auf die Tabelle, klicke dann unten einmal auf den Blitz und bin wieder in meiner Challenge drin. Also normalerweise sollte genau das das leichter machen. Also ja, weißt du, was ich meine?
Ja, doch, hast du recht, ja. Ey, guck mal.
Ich gebe dir recht, ich war am Anfang auch so, ich glaube, das ist so das perfekte Beispiel, warum es Gewohnheitssache ist. Weil man halt so, ich war ja auch, wie du, Championship war immer, ich bin in meinem Team drin, ich wisch oben rüber, gehe auf Bundesliga, guck mir die Matchups an, bla bla bla. Und bevor Leute checken, dass es halt so viel angenehmer ist, und das ist ja letzten Endes auch die Intention von Kickbase mit diesem neuen Update, dass alles einfach viel sinnvoller und viel angenehmer ist, bis wir da aber hinkommen, weil wir so dermaßen krank an den alten, an die alte App-Version gewöhnt waren, dauert es einfach ein bisschen. Und bis das nicht vorbei ist, wird es halt alles mega ungewohnt bleiben. Aber ich glaube, wenn wir so in 2-3 Monaten darauf zurückblicken, dann werden wir sagen, ey ja, das und das macht viel mehr Sinn, das und das macht viel mehr Sinn. Und das ist ja auch genau der Sinn von der neuen App-Version letzten Endes.
Ja, am Ende stecken da auch ganz viele Menschen hinter, die sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Ja. Und ein bisschen Vertrauen hier und da schadet nicht. Aber ich glaube, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass man Kickbase einfach kochen lassen muss. Die wissen, was sie tun.
Das ist ein traumhaftes Schlusswort, meiner Ansicht nach. Das ist toll. Ja, weil es war jetzt echt eine sehr, sehr tiefe Episode. Wir waren über 1:40 hier drin. Ich hoffe, wir konnten euch einen richtig geilen Überblick geben, aber ich gehe stark davon aus. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gelungene Episode geworden. Ich kann auf jeden Fall, glaube ich, für uns alle sagen, wir sind wahnsinnig heiß auf die Saison. Wir freuen uns brutal. Allein, wenn du eben das Wort Championship gesagt hast, boah, kriege ich so halbe Gänsehaut, weil ich mir denke, ja, jede Woche wieder vorbereiten, Matchups ranken, so und bla bla bla, todesgeil. Und es ist jetzt nicht mehr so lange, es ist genau knapp einen Monat noch, bis die Bundesliga wieder losgeht und ich freue mich auch einfach riesig. Vielleicht noch kurzer Schlachtplan für die nächsten Wochen. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht und das war super erfolgreich. Wir werden wieder quasi Episoden zu jeder einzelnen Bundesliga-Mannschaft machen, werden die uns aufteilen, werden die durchranken, Standardschützen, bla bla bla. Alles, was ihr wissen müsst. Kickbase-Relevanz, Top 5 der einzelnen Vereine, wie gesagt, Standardschützen. Werden wir alles wieder in Ruhe hier im Podcast durchgehen. Also lasst gerne ein Follow auf dem Fanschuss-Podcast da, würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, natürlich auch eine Bewertung, denn dann werden wir auch ein bisschen schön vom Spotify-Algorithmus gepusht. Kurs an jeden Einzelnen, der das noch extra da lässt. Und die abschließenden Worte gehören euch beiden.
Wie immer. die nächsten drei Folgen werden sicherlich super interessant, weil wir da auch mit unseren eigenen Sichten auf die einzelnen Teams drauf eingehen und jeder hat ja da so seine Expertise, beschäftigt sich mit zwei Vereinen und ich glaube, das kann schon richtig geil werden. Kurz noch zu dem Intro, ich würde mich freuen, wenn da vielleicht irgendwie noch Feedback kommt. Ich glaube, da sind so viele Nachrichten zu reingekommen. Vielleicht machen wir das ja irgendwie noch ein, zweimal jetzt in dem Preseason-Podcast. Ich fand das eigentlich ganz cool, uns auch irgendwie so ein bisschen kennenzulernen, weil, weiß nicht, sind so ein paar Themen, die man dann irgendwie kurz abfrühstückt, wo man so ein bisschen mehr Vibe von uns bekommt. Kann man noch dazu schreiben und sonst habe ich mich auch nur zu verabschieden und freue mich dann auf nächste Woche.
Sehr gut, kann ich mich nur anschließen. Ich habe den Beitrag schon hochgeladen auf Insta, Also Fernschuss.pod könnt ihr gerne den Beitrag abchecken, um da einen Platz von den, oder ja, einen von den drei Plätzen zu gewinnen, um bei den Community-Ligen von Tobi, aka Kickbase Guide, mitzuspielen. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei der ersten Folge von den Teamanalysen in alter Frische wieder. Macht's gut.
Yes, sir.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll. Und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram, fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.